Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir sprechen über den großen Preis von Großbritannien, aber gar nicht so lang, denn so viel ist nicht passiert. Und dann machen wir ein Zwischenfazit, denn die Halbzeit in der Formel 1 ist angetreten. Wenn wir so ein paar Kernsachen haben wollen, Halbzeit in der Formel 1, Lewis Hamilton gewinnt zum gefühlt 10.000. Mal in England und Sebastian Vettel verliert wichtige Punkte im Zweikampf gegen Lewis Hamilton, denn der Brite hat nur noch einen Punkt Rückstand hinter dem Deutschen. Darüber wird zu sprechen sein, denn es, zumindest was die Knackpunkte angeht, die wir in der letzten Ausgabe besprochen haben, einiges passiert im vorderen Feld, ja. Hinten, dümpelt McLaren weiter rum. Obwohl, Stoffel van Dorn war gar nicht so schlecht. Ich begrüße erstmal meine Co-Moderatoren. Ich begrüße Ole Waschkau. Hallo, Ole.
Hallo.
Und natürlich unseren Experten, den Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de. Grüße nach Österreich an Christian Nimmervoll.
Hallo Kevin, hallo Ole, ich freue mich.
Ja, als ich euch geschrieben habe, was wir heute machen, denkt man immer, wir sprechen viel übers Rennen. Jetzt haben wir letzte Woche in Österreich das Problem gehabt, dass wir einiges irgendwie strecken mussten. Jetzt machen wir es wirklich kurz, Christian. Das Rennen in England war wirklich kein Highlight, erneut kein Highlight. Es war mehr oder minder eine Prozession. Es gab eigentlich nur 2 bis 3 große Aufreger. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das teaminterne Duell bei Toro Rosso. Daniel Kiat, der Torpedo, der russische Torpedo, ist seinem Teamkollegen reingefahren, Carlos Sainz, der dann das Rennen beenden musste. Bitter für Sainz, ebenso bitter für Kwiat, und ich mache das Fass von letzter Woche wieder auf, Christian, und ich möchte jetzt mal wieder deine Meinung hören. Ich sage, am 17.07.2017, wo wir diese Sendung aufnehmen, Daniel Kwiat wird in der nächsten Saison nicht mehr bei Toro Rosso fahren.
Ach, ich weiß nicht, ob ich da meine Meinung tatsächlich ändern möchte dazu, weil nicht so sehr wegen des Unfalls jetzt, der geht tatsächlich eher auf die Kappe von Dani Kwiat. Ich habe zwar den Unfall nur sehr schlecht gesehen, also für mich hat sich der im Fernsehen nicht hundertprozentig entschlüsselt, aber ich glaube, es deutet alles darauf hin, dass es doch mehr auf die Kappe von Kwiat geht, also das, was man ein bisschen sehen konnte und auch das Urteil der Stewards und die Aussagen danach. Warum ich mir trotzdem nicht sicher bin, dass Dani Kwiat da rausfliegen wird, sind diese Gerüchte, die es gerade gibt, dass Carlos Sainz vielleicht noch während dieser Saison unter Umständen zu Renault wechseln wird, weil dann glaube ich, wenn das denn tatsächlich so kommen sollte, und da habe ich auch mit dem Dr. Marco drüber gesprochen, also nicht offiziell sozusagen, aber wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten, und ich würde nicht ausschließen an seiner Reaktion, dass das vielleicht noch passiert dieses Jahr. Und dann ist Toro Rosso, glaube ich, ganz gut beraten dran, an einer festen Größe festzuhalten, die man dann braucht, auch um potenziell Pierre Gasly, der dann wahrscheinlich der erste Kandidat wäre, einfach irgendwie einordnen zu können. Weil Toro Rosso hat ja in der Vergangenheit schon mal das Problem gehabt, bei Sainz und Max Verstappen damals, als die beide gleichzeitig neu in die Formel 1 gekommen sind, dass eigentlich niemand wusste, wie gut sind denn die jetzt. Und deswegen glaube ich, dass man an einem der beiden Fahrer festhalten möchte. Ich glaube, dass Carlos Sainz vom Talent her der ein bisschen begnadetere ist von den beiden. Aber ich glaube, Sainz möchte weg und hat das so klar zum Ausdruck gebracht und auch so ein bisschen trotzig zum Ausdruck gebracht, dass da, glaube ich, das Tuch zerschnitten ist zwischen Red Bull und Carlos Sainz.
Aber interessanterweise, die Aussagen von Carlos Sainz bei Sky Sports UK deuteten darauf hinaus, dass er auch in Ungarn und nach Ungarn noch im Toro Rosso sitzen wird.
Ich glaube ganz ehrlich, der weiß davon nichts. Ich glaube, das wird erstmal eine Ebene über ihm diskutiert, und dann wird er wahrscheinlich machen müssen, was man ihm sagt. Weil die Sainzes wollten ja, besonders der alte Carlos Sainz, wollte ja ohnehin schon länger zu Renault weg, weil sie da die bessere langfristige Perspektive sehen. Das kann ich im Übrigen hundertprozentig nachvollziehen, weil momentan ist wahrscheinlich Toro Rosso die bessere sportliche Wahl. Aber ich glaube, man möchte zu Renault, und ich glaube, wenn sich da ein Fenster auftut, würden die Sainzes da mitziehen. Ich will damit gar nicht sagen, dass das tatsächlich passieren muss dieses Jahr, aber ich glaube, dass die gerade darüber sprechen auf der Ebene Abitur Bull, Helmut Marko.
Ole, Robert Kubica testet fleißig im Renault. Renault liefert Motoren für Toro Rosso. Carlos Sainz wechselt zu Renault. Robert Kubica wechselt zu Toro Rosso. Und Daniel Kwiat verliert Ende Saison sein Cockpit.
Ich weiß nicht, was du geraucht hast oder geträumt hast, aber das ist das Bekloppteste, was ich jetzt bis jetzt gehört habe. Noch bekloppter als das Gerücht, dass Honda zu Toro Rosso geht. Ja, nee. Also Danny Kiat wird da bleiben. Vor allem, weil ich mir definitiv, also ich glaube definitiv nach dieser Saison ist Carlos Sainz da weg. Also wenn nicht schon in der Saison. Das ist ja wie im Fußball mit Trainern, ne? Das weiß man ja, das kann ja auch immer ganz schnell gehen, obwohl ja die volle Rückendeckung, weil der Trainer die volle Rückendeckung hat. Und sonst ist aus dem Nachwuchskader auch nicht so wirklich jemand da, sagen wir mal, der da noch rein könnte, außer Pierre Gasly. Man könnte sich natürlich jemand von außerhalb holen zum ersten Mal, sicherlich. Groß eine Alternative gibt's ja eigentlich auch nicht.
Robert Kubica. Aber
Robert Kubica glaube ich nicht. Robert Kubica wird erstmal vielleicht einen normalen Formel-1-Test vielleicht noch in diesem Jahr fahren.
Ungarn.
Und dann wird man ja, das wird ja gemunkelt, aber da steht ja noch nichts fest. Kann natürlich noch passieren. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und Danny Kiat wird auch da, glaube ich, bleiben, auch weil ein russischer Fahrer in der Formel 1, glaube ich, ganz gerne gesehen ist.
Sergej Sirotkin?
Nee, der nicht.
Okay, alles klar. Gut, ich sage trotzdem, Danny Kiat verlässt das Team Ende der Saison. So oder so. Wir werden ja dann einfach noch drüber sprechen. Der zweite Aufreger, liebe Freunde, Max Verstappen und Sebastian Vettel haben sich erneut ein bisschen in die Haare bekommen auf der Strecke. Allerdings muss man diesmal ganz einfach sagen, hat Max Verstappen im Gegensatz zu Sebastian Vettel Eier gezeigt. Ja, Sebastian Vettel, der ja dann wieder die Handgeste gemacht hat und sich wieder damit beschäftigt hat, ein bisschen rumzujammern, hat, sag ich mal, den Schwanz eingezogen in diesem Duell. Am Ende muss man ganz einfach sagen, gut gemacht von Verstappen, oder Ole?
Ja, sicherlich. Also dass Max Verstappen ja auch das Talent hat, das hat er ja schon bewiesen. Und der hat sich ja einfach nur verteidigt, obwohl er das vielleicht ein bisschen schlechtere Auto hatte. Und warum sich dann Sebastian Vettel da wieder beschwert, das will mir nicht so ganz in den Kopf rein, weil es war fair. Und Max Verstappen ist halt, wehrt sich halt auch mal, was andere Fahrer, was mir auch während des Rennens wieder aufgefallen ist, einfach nicht machen. Die lassen die Autos einfach vorbeifahren. Was ich dann auch immer so ein bisschen merkwürdig finde, auch wenn sie vielleicht keine Chance haben, aber man kann sich zumindest ein bisschen wehren. Na, also das ist ja so, als würde man irgendwie im Fußball irgendwie beim Elfmeter aus dem Tor gehen oder so. Das ist ein bisschen so ähnlich. Ja, Max Verstappen hat wieder hat dem Rennen ein bisschen Feuer gegeben. Also ohne das wäre das Rennen doch sehr ereignislos gewesen.
Christian, euer Live-Ticker, der ist bei Formel1.de ja ein hervorragendes Mittel, sich auch in der rennlosen Zeit in der Woche über die Formel 1 irgendwie up-to-date zu halten. Heute am 17.07., wenn wir die Sendung aufnehmen, war Ruben Zimmermann unterwegs und hat das gemacht. Und das Thema Silly Season ist ja wirklich ein Thema, was wahrscheinlich auch Sebastian Vettel beschäftigt. Und da muss ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum werfen, glaubst du, der Vettel hat den Kopf frei, um die WM zu gewinnen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube grundsätzlich schon. Ich glaube durchaus, dass der sich mit seiner Zukunft auseinandersetzt, aber ich glaube, wenn die ins Rennauto steigen, ist das denen völlig egal. Ich glaube, dass das da nicht einen Einfluss drauf hat. Genauso wenig wie ich glaube, dass Lewis Hamilton, wenn der Party macht, ich glaube nicht, dass das irgendeinen negativen Einfluss hat auf sein Wochenende. Und ich glaube, dass Sebastian sich am Donnerstag noch hinsetzen kann mit Marchione und Vertrag feilschen. Und der ist trotzdem nicht langsamer, wenn er am Freitag ins Auto steigt. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber dass seine Zukunft ein Thema wird langsam, das ist tatsächlich so, weil wir hatten in den letzten Jahren, also in der Formel 1 werden Verträge ja immer langfristiger gemacht und auch immer weiter im Voraus, also gerade bei den Topfahrern ist es ja gar nicht unüblich, dass Verlängerungen schon gemacht werden, bevor der Vertrag überhaupt am Jahresende ausläuft, also im nächsten quasi eineinhalb Jahre schon im Voraus. Und bei Vettel läuft der Vertrag ja am Jahresende aus. Das heißt, eigentlich erwarten wir, dass da demnächst was passiert. Sollte er denn bei Ferrari bleiben, wäre es traditionellerweise üblich, dass das bis Monza eingetütet ist. Und ich glaube auch, dass da über den Sommer jetzt, also nach Ungarn, glaube ich, werden die Telefone ganz heiß laufen. Und da bin ich dann echt gespannt, was wir nach der Sommerpause so an Nachrichten kriegen. Weil ich habe irgendwie auch noch so das Gefühl, dass da mehr in Bewegung kommt, als alle glauben. Also Verträge hin oder her, bei Red Bull sind ja die beiden gesetzt. Zumindest glaube ich, dass ganz vieles besprochen wird. Vielleicht bleibt am Ende dann eh alles so, wie es erwartet wird, aber irgendwie mein Bauch und meine Erfahrung, das sind jetzt doch ein paar Jahre, sagt mir, dass es nicht so ruhig, wie das nach außen aussieht.
Auch da nochmal wild in den Raum geworfen, könntest du dir vorstellen, dass Sebastian Vettel seine Karriere am Ende der Saison beendet?
Das würde mich überraschen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er von Ferrari vielleicht weggeht, wenn da irgendwelche Dinge passieren, die ihm gegen den Strich gehen, was auch immer das sein mag. Vielleicht ein Teamkollege, mit dem er nicht einverstanden ist, wo er das Gefühl hat, man untergräbt ihn so ein bisschen teamintern. Dann glaube ich, ist Sebastian Vettel einer, der aus einer leicht trotzigen Reaktion heraus das Team wechseln könnte. Aber dass er das jetzt tatsächlich ganz hinschmeißt, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ole, auch du hast da mal wieder deinen Senf dazu zu geben?
Nee. Nein, also nein. Also er beendet Lewis Hamilton seine Karriere als Sebastian Vettel, weil Sebastian Vettel ist gerade so ziemlich auf dem Peak, vielleicht auch auf seinem zweiten der Karriere, und ich sehe keinen Grund, warum er jetzt am Ende des Jahres seine Karriere beenden soll. Also da finde ich es realistischer, dass er zu Mercedes geht. Vielleicht geht er auch zu Toro Rosso, man weiß es ja nicht. Also es ist ja alles möglich.
Ja, in der Formel 1 ist wirklich alles möglich, auch dass Lewis Hamilton einfach mal das komplette Wochenende dominiert. Hat sich offenbar bezahlt gemacht, sein Fernbleiben in London, als die Formel 1 sich da präsentiert hat. Kann man da eigentlich was anderes machen, außer den Hut ziehen, Ole?
Nee, also Lewis Hamilton ist in Silverstone irgendwie in seine eine Liga. Also das ist so sein Wohnzimmer einfach. Wenn man sich jetzt anguckt, dass er seit 2014 da jedes Jahr gewonnen hat, und es war wieder absolut dominant. Vielleicht hat es ihm tatsächlich geholfen, dass er Mittwoch nicht in London war, aber ich glaube, das war davon unabhängig. Also selbst wenn er da gewesen wäre, hätte hier das einfach zerrockt, so wie er es gemacht hat, und wirklich Konkurrenz hatte er ja auch nicht. Und das ist einfach komplett in seiner eigenen Liga, und wahrscheinlich motivieren ihn die Fans dann auch nochmal, noch mehr, könnte ich mir vorstellen. Und mal gucken, wer dann nächstes Jahr in Silverstone gewinnt.
Ja, Christian, Lewis Hamilton, Donnerstag und Freitag flog ihm doch einiger Gegenwind entgegen an der Strecke, aber das hat sich ja dann spätestens am Samstag beim Qualifying auch in Luft aufgelöst, und am Sonntag durfte er sich dann wieder feiern lassen, machte Crowdsurfing, während man in der Pressekonferenz auf ihn gewartet hat.
Ja, richtig. Also in Silverstone war es tatsächlich so, dass man ihm das nicht wirklich übel genommen hat von Seiten der Fans. Zumindest war es nicht ersichtlich. Also ich erinnere mich, am Donnerstagabend stand er auf der Bühne, vor der Tribüne. Da gab es ganz vereinzelt, aber das war wirklich nur vereinzelt, ein paar Boos, die wahrscheinlich, so nehme ich an, wegen dem Fernbleiben in London waren. Aber ansonsten hat man ihn da wahrgenommen wie immer, also Volksheld, Nationalheld, und er hat das ja auch voll gerechtfertigt, nicht nur auf der Strecke, sondern auch mit der Zeit, die er da mit den Fans verbracht hat, hat auch mit Billy Monger ganz viel Zeit verbracht. Also in Silverstone war das absolut Botschafter vorbildhaft. Sein Fernbleiben in London finde ich immer noch ein bisschen fragwürdig von der Warte her, dass er der Einzige war, der da nicht war, und ja, ich meine, da waren ganz sicher viele Louis-Fans, die ihn halt gern gesehen hätten. Und ob ihm das jetzt so wehgetan hätte, da 2 Tage hinzugehen, weil letztendlich mit Anreise, Abreise hätte es ihn 2 Tage gekostet wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Also da hätte er schon hingehen können und sollen als Botschafter dieses Sports, gerade in der Heimat. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, glaube ich, die, dass er das irgendwie einfach braucht. Also diese Belastung von so einem Titelkampf ist, glaube ich, für uns Otto Normalverbraucher, nicht wirklich nachvollziehbar. Und dass du da irgendwo ein Ventil aufmachen musst, ist verstehe ich. Also der eine macht's halt, der geht früher schlafen und legt sich hin und macht irgendwie auf gemütlich. Lewis Hamilton muss halt Party machen. Und Toto Wolff sagt richtig, ja, wenn ihm denn das hilft, dann soll er so tun. Und er hat es ja in Silverstone dann bestätigt. Also er hat das Rennen gewonnen. Katastrophe wäre natürlich gewesen, wenn Lewis Hamilton jetzt so ein bisschen in eine Krise geschlittert wäre, weil dann hätte man ihm das ewig lang nachgetragen. So macht er alle Kritiker bis zu einem gewissen Grad jetzt mundtot. Auch wenn, wie gesagt, nach wie vor ich nicht gut finde, dass er nicht da war.
Halbzeit in der Formel 1, Grund genug, ein Zwischenfazit zu ziehen, und das werden wir ab dem nächsten Take machen. Wir rollen das Feld von hinten nach vorne auf und werden so ein bisschen über die Enttäuschung, die Überraschung der Saison sprechen. Wer muss sich in der zweiten Saisonhälfte noch steigern? Wir werden da natürlich auch über Nico Hülkenberg, Pascal Wehrlein sprechen. Nico Hülkenberg, der ein tolles Rennen und ein tolles Wochenende hatte, auch in England. Aber Tippspiele sind auf meinsportradio.de ein großes Thema. Das Formel 1 Tippspiel läuft ja, ist in vollem Gange, und da haben wir ja auch wieder Tagessieger gehabt, und zwar 3-mal mit 51 Punkten. Einmal Sven GZ, das ist Sven Schulze vom HSV-Talk hier, dann Marvelinho und MST Bex. Das müsste deine Kollegin Rebecca Friese gewesen sein, Christian.
Die hat ja auch, meine Leute sind immer vorne dabei.
Immer vorne dabei, denn ganz vorne ist Ruben Zimmermann mit 376 Punkten. Hat wieder ordentlich Boden gut gemacht auf Marcel Becker, der auf Platz 2 ist. Ole, du aktuell auf Platz 10. Ich bin vorbeigezogen, obwohl ich einen Platz da hinten gefallen bin. Wir sind jetzt einen Punkt voneinander entfernt, so wie Vettel und Hamilton. Ich bin der Vettel, du bist der Hamilton.
War nicht so gut bei mir dieses Wochenende. Meine Tipps waren jetzt nicht, waren nicht so akkurat, sage ich mal.
Nicht wirklich.
Wobei, aber, ja. Ich hab Nico Hülkenberg auf den richtigen Platz getippt. Also das muss man Das muss man mir zum Essen lassen.
Das lasse ich dir auch sehr gerne. hätte ich nicht gesagt und nicht gedacht. Nichtsdestotrotz, in Ungarn gibt's die nächste Chance für euch. Ungarn nämlich ein gutes Stichwort. Im nächsten Jahr könnt ihr an der Strecke sein, wenn ihr der Saisonsieger seid bei diesem Tippspiel. Wenn ihr da mitmachen wollt, einfach mal auf meinsportradio.de, dann oben auf Aktionen und den Reiter Formel 1 Tippspiel aussuchen. Und wenn ihr Fußballfans seid, dann geht ja die Bundesliga bald wieder los. Und da haben wir auch ein Tippspiel für euch in Kooperation mit 11 Freunde. Denn der Sieger in dem Bundesliga-Tippspiel in dieser Saison bekommt ein Jahresabo der 11 Freunde oder der No Sports und jeden Spieltag kriegt der Tagessieger natürlich eine Ausgabe von 11 Freunde und No Sports, also quasi ja eine Ausgabe für euch freie Haus. Könnt ihr euch dann aussuchen, ob das 11 Freunde oder No Sports sind. Natürlich gibt's auch den meinsportradio.de Tippspielpokal. Also ihr könnt ordentlich mitmachen und absahen hier auf meinsportradio.de. Macht da mal mit. Und nun bleibt ihr dran und dann geht's gleich weiter mit dem Zwischenfazit zur Formel 1 Saison 2017 hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook /meinsportradio. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de und es ist Zeit für ein Zwischenfazit, denn 10 von 20 Rennen in der Formel 1 sind Geschichte und es gibt über einige Teams, über einige Fahrer doch einiges zu besprechen. Das mache ich mit Ole Waschkau und dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com formel1.de, Christian Nimmervoll. Und wir rollen das Feld mal so ein bisschen von hinten auf. Schauen wir so ein bisschen in den WM-Stand und da ist natürlich auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung nach 10 Rennen McLaren Honda. Neues von McLaren Honda oder altes Leid auch in der zweiten Saisonhälfte, Christian Nimmervoll. In England sah das gar nicht mal so schlecht aus, muss man sagen. In Q1 hat Fernando Alonso sensationell Platz 1 geholt in der Qualifikation. Das war ein überschwänglicher Moment, der mehr gefeiert worden ist als, weiß ich nicht was, fast so sehr wie Lewis Hamilton eigentlich, ja, am Tag danach. Dann im Rennen hatte Alonso mal wieder Pech. Stoffel van Dorne war ganz gut unterwegs, aber trotzdem muss man sagen, die erste Saisonhälfte von McLaren ist schon arg enttäuschend.
Ja, absolut. Also echt, als du jetzt gesagt hast, wir rollen das Feld von hinten auf, dachte ich, jetzt fangen wir mit McLaren an. Ja. Und wie traurig ist das eigentlich, oder? Also McLaren auf dem letzten Platz der Konstrukteurs-WM, das muss man sich eigentlich mal, also man ist ja schon so gewöhnt dran, aber eigentlich muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist noch nicht so lange her, da waren McLaren und Ferrari die absoluten Top-Teams der Formel 1 und das über fast Jahrzehnte hinweg eigentlich. Ja, krass, alarmierend. Man kann jetzt positiv sagen, dass die letzten zwei, drei Rennen ein bisschen vorwärts geht, aber man erreicht natürlich jetzt erst so langsam wieder das Level, das man im vergangenen Jahr hatte. Also man ist ja immer noch meilenweit davon entfernt, aus eigener Kraft in die Top 7, 8 zu fahren. Ja, was soll man sagen? Wir wissen nicht genau, wie gut dieses Chassis ist. Es sagen ja alle, dass es unglaublich gut ist. Da deuten auch GPS-Messungen darauf hin, dass das tatsächlich ein ordentliches Chassis ist. Ein bisschen mag natürlich auch Politik mitschwingen, wenn McLaren sagt, wir haben so ein tolles Chassis und nur der Motor ist so schlecht. Also ich glaube, dass da ein bisschen überspitzt wird auch, um Druck auf Honda auszuüben. Gibt ja auch die Theorie, dass Fernando Alonso immer wieder freiwillig ausfällt sozusagen, um einfach zu demonstrieren, wie scheiße Honda gerade unterwegs ist. Ja, das ist tatsächlich frustrierend. Ich glaube, dass die noch aufs Podium fahren aus eigener Kraft in dieser Saison, halte ich bei allem Respekt vor der Entwicklungskurve, die jetzt schon gemacht haben. Und die ist tatsächlich beeindruckend, aber das halte ich für ausgeschlossen. Und in Wahrheit kann man bei denen nur perspektivisch denken. Und so gesehen geht es jetzt darum, über die Sommerpause die Motorenfrage zu klären. Kriegt man was anderes, was man möchte, oder muss man doch bei Honda bleiben und steht diesen Vertrag bis 2024 durch? Was kann man tun, um vielleicht Honda zu helfen? Also ich glaube, bei McLaren erübrigt sich so ein bisschen ein Saisonfazit, weil das ist einfach schlecht. Ja, das kann man nicht anders sagen. Da geht es nur um die Zukunft in Wahrheit. Und ich glaube, Fernando Alonso ist auch völlig egal, ob der regelmäßig Fünfter oder Sechster wird oder ob der ständig ausscheidet. Der will Rennen gewinnen und McLaren will Rennen gewinnen. Ja, insofern fällt es mir schwer, da wirklich treffsichere Analysen zu McLaren abzusondern, um ehrlich zu sein.
Ja, bei unserer Facebook-Seite habe ich euch ja gefragt, was ist euer Zwischenfazit? Christian Wieting hat geschrieben, Fernando Alonso ist positiv zu nennen, weil er alles gibt, obwohl sein Wagen nicht gerade der beste ist. Hat er schön und sehr diplomatisch formuliert, Ole. Fernando Alonso wahrscheinlich wirklich einer der positivsten Personen im Formel-1-Paddock, natürlich auch durch seinen Auftritt bei den Indy 500. Wie siehst du ihn im Vergleich zu Stoffel van Dorn? Und generell, Stoffel van Dorn kommt so ein bisschen, geht so ein bisschen unter, finde ich, ne? Kam in die Saison als hochtalentierter Fahrer, sitzt jetzt in einem Auto, was ihm auch keinen Gefallen tut. Wie würdest du seine Entwicklungskurve beschreiben?
Das ist einfach total schwierig zu sagen. Also ein talentierter Fahrer ist er, definitiv. Also das hat man in der GP2 gesehen, wie er die eindrucksvoll gewonnen hat. Die hat Julian Palmer aber auch gewonnen. Und bei Julian Palmer wird drauf geguckt, als er kann sich ja keinen Meter quasi bewegen. Ja, also da wird ja jede Aktion gleich B und verurteilt. Bei Stoffel van Dorn ist es, man sagt, da kann man vielleicht gar nichts sagen, weil dann sitzt er halt im McLaren. Also was willst du da machen? Ja, also du kannst nicht sagen, das war jetzt gut oder das war schlecht, weil das Auto funktioniert halt nicht. Im Vergleich natürlich zu Fernando Alonso zieht er schon in die Kürzeren, wobei ich auch glaube, dass sie nicht mit dem gleichen Material fahren. Das würde mich irgendwie wundern. Und ja, aber gerade im letzten Rennen jetzt hat Stoffel van Dorn eine gute Leistung gezeigt. Also zwischendurch hat er mal so Phasen, wo er wirklich gut dabei ist, aber dann ja, dann ist es wahrscheinlich am Ende einfach der Honda, der ihm da Kopfschmerzen bereitet. Und es lässt sich einfach schwierig sagen, wo Stoffel van Dorn steht. Also McLaren tut, glaube ich, würde gut daran tun, wenn man ihn auf jeden Fall behält im nächsten Jahr, weil das diese Leistung aktuell kann man nicht beurteilen aufgrund der Situation. Und bei Fernando Alonso ist halt Fernando Alonso.
Sauber. Ein Team, was auch sehr viele Probleme mit sich herumschleppt. Jetzt einen neuen Teamchef, Frederik Vasseur, hat, der wohl in Ungarn das erste Mal an der Strecke sein wird. Monisha Kaltenborn hat das Team verlassen. Der Honda-Deal unklar in der Luft am Anfang der Saison. Die Probleme rund um Pascal Wehrlein, seine Verletzung, der Ausfall, Antonio Giovinazzi, der ihn ersetzt hat. Markus Eriksson, der immer noch keine richtige Formel-1-Form findet. Christian, eine der schwierigeren Jahre in der Geschichte des Sauber-Rennstalls, ne?
Ja, und das liegt hauptsächlich meiner Meinung nach an dieser Entscheidung, die damals noch, ich weiß nicht, ob von Monisha Kaltenborn selbst oder aber zumindest unter ihrer Führung getroffen wurde, diesen alten Ferrari-Motor zu fahren. Das war am Saisonbeginn noch einigermaßen verschmerzbar, aber jetzt tut's langsam richtig weh, weil während alle anderen die Motoren weiterentwickeln, Renault hat ja ein Update gebracht in Baku, das 2/10 bringt, Ferrari hat jetzt mutmaßt man 15 PS draufgelegt, Mercedes entwickelt laufend weiter, nur die und selbst Honda tut ja was, zwar auf niedrigem Niveau, aber es bewegt sich ein bisschen, nur dieser alte Ferrari-Motor ist natürlich völlig eingefroren, das heißt, Sauber kann auf Chassis-Seite wahrscheinlich weiterentwickeln, was die wollen, es wird überhaupt nichts bringen, weil die anderen auf Motorenseite halt immer weiter davonziehen. Und gerade bei Strecken wie Monza dann wird das ganz bitter oder auch Spa mit den langen Geraden. Also ich glaube, Sauber hat diese paar Punkte abgestaubt, die sie abstauben konnten bisher. Sie müssen schauen, wenn es irgendwo Ringrennen gibt oder wenn sich wieder solche Möglichkeiten bieten, dass sie noch was mitnehmen. Denn in Wahrheit geht es für die drum, in der Konstrukteurs-WM vor McLaren zu bleiben und das wird, weiß ich, McLaren auch momentan so ein bisschen entwickelt, tatsächlich eine enge Kiste, glaube ich. Also für Sauber sehe ich die Prognose für den Rest dieses Jahres absolut nicht positiv. Für nächstes Jahr wird viel davon abhängen, was die motorenseitig tun. Ob denn jetzt diese Vereinbarung mit Honda gehalten wird oder nicht, da gibt es ja viele Gerüchte drum momentan gerade. Ob, wenn sie denn mit Honda machen, Honda dann nächstes Jahr konkurrenzfähig sein wird, ich glaube, daran wird so ein bisschen hängen. Weil ich glaube schon, dass die Techniker-Crew um Jörg Zander und Bea Zehnder anständige Rennautos bauen kann. Also das traue ich denen schon zu. Und die Fabrik in Hinwil ist ja auch noch auf einem sehr guten Stand. Nicht mehr ganz state of the art, aber durchaus akzeptabel, weil man darf nicht vergessen, BMW hat damals Rieseninvest getätigt in Hinwil und das ganze Equipment ist ja alles noch da.
Ja, Ole, viel haben wir eingedroschen auf Pascal Wehrlein. Ist nicht gerade einer unserer Lieblingsfahrer. Ich glaube, da kann man auch offen zu stehen in diesem Fall. Hat aber 5 Punkte geholt für Sauber. Christian Wieting fragt dich, was sagst du denn zu Pascal Wehrlein?
Ja, also man muss sagen, die Leistung von Pascal Wehrlein in diesem Jahr ist sehr gut. Also, dass er aus einem schlechten Auto was rausholen kann, das hat man letztes Jahr schon gesehen in Österreich, ja, mit den Männern. Und gerade in diesem Jahr finde ich, ist es noch mal schwieriger, ja, weil der Männer hatte letztes Jahr den Mercedes-Motor und der war zwar auch schlecht, also das Auto, aber halt nicht so schlecht wie der Sauber und nicht so schlecht wie der alte Ferrari-Motor und zweimal damit in die Punkte zu fahren, gerade das Ding in Spanien, was ja aus eigener Kraft quasi war, das finde ich doch schon bemerkenswert und das muss man wirklich anerkennen und ich hoffe für Pascal Wehrlein, dass er im nächsten Jahr nicht im Sauber sitzt, So, aber ich befürchte fast, dass es tun wird.
Ja, aber im Duell mit Marcus Ericsson natürlich bei weitem der stärkere Fahrer. Ich glaube, das steht außer Frage. Die größte fahrerische Diskrepanz in einem Team, ich glaube, die haben wir bei Renault. Die sind nämlich 21 Punkte vor Sauber auf Platz 8 in der Konstrukteurswertung, haben mit Jolyon Palmer aber höchstwahrscheinlich den untalentiertesten Fahrer der Formel 1. Also die fahren, oder siehst du Marcus Ericsson noch ein Stück weit untalentierter, Christian?
Boah, das ist jetzt natürlich eine harte und bösartige Frage, weil wenn ich ein Interview mit einem der beiden mache und die hören das, dann werden die nicht erfreut sein.
Okay, pass auf, dann gebe ich diese Frage an Ole, der darf dann wahrscheinlich freier antworten.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Wer ist untalentierter, Palmer oder Ericsson?
Ericsson. Das ist eigentlich ganz, also das ist...
Aber Ericsson bringt sein Auto wenigstens rein.
Naja, gut, aber wo?
Ja nun, aber das liegt ja am Sauber und nicht an ihm. Ich glaube, wenn er in einem stärkeren Auto sitzen würde, wäre er gar nicht mal so schlecht.
Also, und sagen wir, untalentiert ist er natürlich nicht, aber Palmer ist, glaube ich, schon das bisschen besser. Aber vielleicht sitzt Palmer auch im falschen Auto. Also, Palmer hat die GP2 gewonnen. Das hat sein Vater aber auch. Also, es ist schwierig zu sagen. Ich habe aber am Wochenende ein Bild gesehen oder Ende letzter Woche ein Bild gesehen aus der GP2. Ich weiß nicht mehr, welches Rennen es war. Da hat Jolyon Palmer vor Marcus Ericsson und Felipe Nasr gewonnen. Also, drei Legenden auf einem Bild. Und da habe ich mich gefragt,
goldene Generation.
Ja, ganz genau. Da habe ich mich gefragt, wo eigentlich Felipe Nasr ist.
Ja.
Weil Felipe Nasr würde ich stärker einschätzen eigentlich als die beiden.
Ja.
Und ich glaube, Palmer ist das bisschen talentiert, aber Marcus Ericsson wird halt auch nächstes Jahr im Sauber sitzen und dann wird er halt irgendwann GT in Le Mans fahren oder so.
Okay. Aber nichtsdestotrotz, bei Renault ist natürlich klar, Christian, die Diskrepanz zwischen den Fahrern ist zu groß. Nicht umsonst bemüht man sich um Carlos Sainz Junior, der natürlich ebenso ein Riesentalent mit einem großen Können ist. Für Nico Hülkenberg war das Rennen in Silverstone, glaube ich, für sein eigenes Ego auch mal wieder richtig gut. Er hat das Auto ans Limit gefahren, er hat das Auto im Rennen gehalten, es ist ihm nicht kaputt gegangen, am Ende Platz 6. Positive Zeichen für den Emmericher.
Ja, genau. Und war so ein Rennen, wo er absolut keine Chance gehabt hat, aufs Podium zu fahren. Da wächst er dann natürlich über sich hinaus. Also das ist so ein bisschen das Schicksal des Nico Hülkenberg. Aber ja, stimmt, Silverstone ist eine gute Benchmark ja auch für die Autos oder für die Gesamtpakete, sagen wir so. Weil einerseits gibt es ganz viele schnelle Kurven, also diese am berühmtesten natürlich diese Beckett-Passage, dieser Komplex, auch Korps und so weiter. Also gibt es ein paar echt schnelle Ecken, wo die Aerodynamik wichtig ist. Und die Motorleistung ist aber auch nicht zu vernachlässigen in Silverstone. Und Renault war da mit diesem einen Auto zumindest erstaunlich konkurrenzfähig, wie ich finde, auch im Qualifying schon. Man führt das zurück auf den neuen Unterboden, der dieses Wochenende gebracht wurde. Übrigens nur am Fahrzeug von Nico Hülkenberg. Das muss man vielleicht ein bisschen zur Ehrenrettung von Jolyon Palmer sagen.
Ich glaube, man weiß warum. Wochenende
zumindest. Ja. Aber da tut sich was. Ich glaube, jetzt sind wir gespannt, ob die das konsolidieren können in Ungarn auch mit diesem Update, ob sie diesen Schritt tatsächlich gemacht haben oder ob Silverstone auch so ein bisschen diesem Auto einfach entgegengekommen ist jetzt. Aber geht in die richtige Richtung. Ich finde es natürlich immer stinklangweilig, wenn Nico Hülkenberg sagt, wir haben für dieses Jahr ohnehin nicht mehr erwartet und die Zukunft zählt und bla bla bla. Das klingt alles nicht aufregend, aber jetzt ist so die Zeit, wo Renault die ersten Schritte machen muss und dann über den Winter nochmal ein und dann sind die vielleicht nächstes Jahr so auf Force India Niveau, wo sie in die Top 3 manchmal reinkitzeln können. Ich glaube, das ist so der Fahrplan, den Renault hat. Und bis jetzt ist es halbwegs im Soll. Man muss auch dazu sagen, es ist auch nicht mehr, als man erwarten konnte. Also sie überperformen jetzt nicht, aber es ist auch nicht schlechter. Also ich glaube, ungefähr so hat man es erwarten dürfen.
Auf Platz 8 der Konstrukteurswertung nach 10 Rennen? Das hat man erwarten
können.
Das
sieht natürlich ein bisschen unglücklich aus. Aber die Performance, meine ich jetzt, die sich jetzt ein bisschen bewegt,
ja, okay.
Jetzt langsam. Und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, es ist ein Autoteam. Ja? Also wenn du die Punkte mal 2 rechnest, sehen die Punkte zumindest ein bisschen freundlicher aus schon.
Ja, absolut. Trotzdem, ich persönlich habe von Renault mehr erwartet. Also jetzt zumindest in den ersten Rennen dachte ich so, man hat Alain Prost ja auch als technischen Berater, man hat da ein sehr hungriges Team, dann ist man jetzt hinter Haas noch. Ja, das hätte ich nicht gedacht, persönlich, aber vielleicht wird das ja mit einem anderen Fahrer.
Das hätte ich auch nicht gedacht, das ist richtig.
Ja, nach der Sommerpause mit einem anderen Fahrer dann für Palmer besser. Es wäre ihnen ja zu wünschen, denn es ist natürlich auch ein Traditionsrennstall und der gehört in der Konstrukteurswertung natürlich weiter nach vorne. Über Haas werden wir gleich sprechen im nächsten Abschnitt. Sind nämlich auf Platz 7 in der Konstrukteurswertung. Für euch gibt es da die Möglichkeit, davor noch Live-Sport zu genießen hier auf meinsportradio.de. Und zwar noch nicht dieses Wochenende, aber dann danach das Wochenende vom 27.07. bis zum 30.07. präsentieren wir täglich live den Porsche European Open. Und zwar ist Malte Asmus da vor Ort. Und der ist an der Golfanlage Green Eagle und bringt euch da vom grünen Hintergrundberichte, Interviews, ja, direkt in euer Ohr. Live-Kommentar vom Turnier hier auf meinsportradio.de. 27.07. bis 30.07. die Porsche European Open live bei uns. Und über die Formel 1 sprechen wir gleich weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hallo, hier ist Willi Landgraf, Mr. Zweite Liga. Und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheurum begrüßt euch gemeinsam mit Ole Waschka und dem Chefredakteur unseres Präsentators, unseres Partners, motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll. Eure Seite für alles rund um den Motorsport und die Formel 1. Tägliche Informationen, Interviews, Stimmen, Meinungen. Dann natürlich zum Nachlesen auf motorsporttotal.com und formel1.de. Zum Nachhören hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Und zum Nachsehen bei Ole Waschkaus YouTube-Kanal Mike Weiß Motorsport, ne?
Ganz genau. Da kann man das nachsehen. Da werde ich auch nochmal das Rennen nachbetrachten. Vielleicht auch ein kleines Zwischenfazit zur Saison ziehen. Obwohl die Hälfte der Saison ja noch, also wenn man jetzt von der Sommerpause angeht. Mir fällt das Wort nicht
ein. Ja, ich glaube, dein Punkt ist rübergekommen. Deine Kritik ist nicht angekommen. In diesem Sinne machen wir weiter mit unserem Zwischenfazit, denn nach 10 Rennen von 20 Rennen kann man durchaus mal eins machen. Und wir kommen zum Haas-Team, das zweite Jahr in der Formel 1, mit einem neuen Fahrer, Kevin Magnussen und Romain Grosjean. Romain Grosjean, der sich sehr hervortut mit Schreierei am Boxenfunk, was mir persönlich tierisch auf den Geist geht. Ich kann Romain Grosjean nicht sehen, das ist meine persönliche Meinung. Und ganz ehrlich, Christian, und ich glaube, da gebe ich die Frage einfach mal von Christian Wieting an dich weiter, was wir denn von den Äußerungen von Toto Wolff in Richtung Romain Grosjean halten, der, nachdem er sich ja beschwert hatte, dass Lewis Hamilton ihn aufgehalten hätte in Q3 in Silverstone, dass er froh sein kann, überhaupt Formel 1 zu fahren. Da sage ich ganz persönlich, Christian, er hat recht, Toto Wolff.
Ja, das finde ich ein bisschen hart, weil ich glaube, da gibt es schlechtere als Romain Grosjean. Nur was natürlich stimmt, Grosjean hat eine gewisse Vorgeschichte. Also wir erinnern uns ja, dass ihm manchmal die Sicherungen so ein bisschen durchgegangen sind. Hat dann auch Mentalcoaches tatsächlich gebraucht, um das auf die Reihe zu bekommen. Hat bis hin zu einer Sperre geführt, nachdem er da in Spa irgendwie über, ich glaube, es war Alonso, oder? Hinweg gesurft ist. Ich glaube, Toto Wolff hat da natürlich A, ein bisschen durch die subjektive Brille gesprochen, weil die Situation war schon unglücklich. Nur Grosjean hat auch, also ich weiß nicht, ob die Kommentare von Grosjean bei allen angekommen sind, aber der hat natürlich auch maßlos übertrieben. Ja, weil das hat für sein Ergebnis überhaupt gar keinen Unterschied gemacht, weil das nicht seine schnellste Runde war. Nun kann man natürlich sagen, man muss bestrafen, aber ich glaube, wir alle wollen ja auch Fingerspitzengefühl ein bisschen haben. So schlimm war es jetzt auch nicht, und Lewis Hamilton deswegen die Pole wegzunehmen, wäre völlig vermessen gewesen. Da bin ich tatsächlich beim Toto Wolff. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gehört habe, was Toto Wolff da gesagt hat, war, ob es denn zwischen Toto Wolff und Romain Grosjean irgendeine Vorgeschichte gibt, von der ich nichts weiß. Weil das war tatsächlich eine relativ persönliche Attacke, wie ich finde. Und Toto Wolff, der eigentlich sich meistens relativ besonnen äußert, es sei denn, es gibt einen konkreten Grund, warum er das nicht tut. Das würde mich wundern, wenn der mal einfach so einen raushaut irgendwie. Oder vielleicht war er auch einfach sauer wegen dieser ganzen Anti-Hamilton-Stimmung in der britischen Presse und dann ist mal durchgegangen mit ihm. Ich weiß nicht, aber ich würde da gern wissen, ob es da einen weiteren Hintergrund gibt, warum der so auf den Grosjean draufgedroschen hat. Weil das war tatsächlich ein bisschen überzogen, fand ich. Also in der Sache bin ich da beim Toto Wolff. Den Tonfall fand ich ein bisschen hart.
Naja, vielleicht hat Romain Grosjean, der sich ja auch immer ganz gerne bei anderen Teams ins Gespräch bringt, nach Rosbergs Rücktritt mal eine Bewerbung geschrieben. Die ist abgelehnt worden und dann sind sie sich in die Haare gekommen.
Hat er mit Sicherheit. Also ja. Bewerbung geschrieben oder angerufen, das kann ich dir garantieren.
Ja, Ole, Kevin Magnussen, auch so ein Fahrer, den man nicht so richtig einschätzen kann. Ich tue mich da persönlich auch sehr schwer. Hat offensichtlich auch, was man aus Renault-Kreisen letztes Jahr gehört hat, auch im Team nicht immer den besten Stand, aber steigert sich auch, ja. Am Ende jetzt auch Romain Grosjean geschlagen, 12. und 13. Gut, das war jetzt nicht so schön für das Haas-Team. Aber trotzdem muss man sagen, nur 7 Punkte Rückstand für Magnussen hinter Grosjean in der Fahrerwertung. Ich glaube, dieser Magnussen, der könnte sich bei Haas noch entwickeln und dann Romain Grosjean noch mal ein bisschen mehr unter Druck setzen, ne?
Das definitiv. Also es war allgemein auch ein sehr starkes Rennen von Kevin Magnussen. Natürlich dann wurde es am Ende nicht mit Punkten belohnt, aber die Leistung war doch schon ganz gut und er steigert sich so langsam, weil ich glaube auch, er jetzt erstens in der Formel 1 angekommen ist, also er nicht mehr jetzt Mutti McLaren hinter sich hat, sondern jetzt quasi auf seinen eigenen Beinen steht. Und für ihn geht es natürlich um die Zukunft, ne? Weil ich glaube, bei Haas ist man nicht so sehr darauf bedacht, die Fahrer so zu lassen, weil da könntest du auch jemand anders reinsetzen. Ja, also das ist, und deswegen glaube ich, dass er hier so auch so ein bisschen um seine Zukunft fährt, kann ich mir vorstellen. Aktuell macht er das sehr gut und aktuell, finde ich, ist er zumindest gefühlt auch in einer besseren Form als Romain Grosjean und zu Romain Grosjean noch. Ich glaube, er hat es ein bisschen verzockt, weil er hat ja natürlich aufs Ferrari-Cockpit spekuliert und das erste Jahr lief ja auch ganz gut bei Haas, aber ja, jetzt ja nicht mehr so und dann kommen die Probleme mit den Bremsen dazu und ich glaube, er ist nicht so ganz happy aktuell und dann kommt noch ein Kevin Magnussen, der ihn dann unter Druck setzt, aber für Haas letztendlich ist das gut und das sieht man auch in der Konstrukteurs-WM. Haas hat sich etabliert in 2 Jahren, das finde ich sehr gut.
Schauen wir mal auf das letzte Saison oder auf die letzte Saison bei Haas, Christian. Da hatte das Haas-Team zum Zeitpunkt des Saisonendes dieselbe Punktzahl wie jetzt zur Saisonhalbzeit. Aber die zweite Saisonhälfte bei Haas 2016 war zum Vergessen. Nur ein Punkt und der wurde in den USA eingefahren. Hast du ein bisschen Sorge, dass das in diesem Jahr genauso sein könnte oder glaubst du, die haben sich wirklich stabilisiert?
Ich habe die Sorge schon. Also ich glaube, dass es vielleicht nicht ganz so dramatisch sein wird wie im vergangenen Jahr, aber ich glaube schon, dass Haas tendenziell ein bisschen zurückfallen wird. Ganz einfach, sie sind ein relativ kleines Team, auch wenn Clean Haas da mit Nordamerika und US-Racing-Ressourcen und so natürlich ein bisschen Power dahinter hat, aber im Großen und Ganzen der Formel 1 gesehen ist das ein kleines Team. Und von hinten drücken jetzt Teams nach wie Renault, McLaren wird auch mit Sicherheit den einen oder anderen Schritt machen. Also ich glaube, für Haas wird es nicht einfacher. Ich wage mal die Prognose, dass es mehr wird als ein Punkt in den zweiten 10 Rennen dieser Saison. Einfach weil sie auch 2 konkurrenzfähige Fahrer haben. Das ist anders als im letzten Jahr, weil Gutierrez ist doch relativ stark abgefallen im Vergleich zu Grosjean. Aber es wird nicht einfacher.
Kommen wir zu Toro Rosso auf Platz 6 in der Konstrukteurswertung, aktuell mit 33 Punkten. Also es ist ein Schneckenrennen um die Fleischtöpfe, wenn es um die höheren Tableauplätze geht. Daniel Kiat in der Kritik, Carlos Sainz Jr., ja, kurz vorm Abgang, Toro Rosso mit dem schönsten Auto nach wie vor, wie ich finde. Christian, so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie es da weitergehen soll, ne? Franz Tost wirkt auch immer angefasster, wenn man über die Situation bei Toro Rosso spricht. Also so liest es sich zumindest. Ich weiß nicht, welchen Eindruck du in Spielberg hattest, als du mit ihm gesprochen hast. Es geht so ein bisschen drunter und drüber. Da fehlt die Ordnung, die in den letzten Jahren doch eigentlich immer da war.
Ja, ich glaube, die haben einfach, also grundsätzlich glaube ich nicht, dass das Team ungeordnet ist. Ich glaube, da herrschen sehr wohl ordentliche, vernünftige Strukturen. Aber natürlich die Fahrersituation ist momentan halt echt angespannt. Und da ist Franz Tost auch gefragt, das zu bereinigen und das wieder hinzukriegen. Die Frage ist, muss er das überhaupt noch oder ist Sainz eh schon weg? Vielleicht nicht in Ungarn, vielleicht dann ab Spa, auf jeden Fall noch während der Saison, bin ich sehr gespannt drauf. Aber ja, da kommt so ein bisschen Unruhe rein. Was natürlich jetzt der Worst Case war diese Kollision in Silverstone. Das ist natürlich extrem unglücklich, auch wenn es bei Weitem nicht so viele Punkte gekostet hat. Das muss man auch dazu sagen, wie zum Beispiel die Kollision bei Force India in Baku. Also das war von dem her nochmal eine ganz andere Nummer. Ansonsten ist Toro Rosso jetzt konsolidiert als solides Mittelfeldteam irgendwo zwischen Nummer 5 und Nummer 7, würde ich jetzt mal sagen, weil die liegen ja alle sehr eng beisammen, haben ein ordentlichen Motor, der langsam auch besser wird mit dem Renault, haben einen technischen Direktor, James Key, der als einer der Besten in der Formel 1 gilt, haben zwei sehr starke Fahrer momentan und haben eine fixfertige Fabrik in Faenza. Also ich glaube, wenn Toro Rosso sich so auf Platz 5 ungefähr einpendelt, Force India ja aus einer vergleichbaren Situation heraus eigentlich auf Platz 4 momentan, extrem beeindruckend, aber das ist so, wo Toro Rosso hingehört, wo die momentan stehen eigentlich. Ich glaube, bei denen machen dann tatsächlich die Fahrer letztendlich den Unterschied. Also wenn die bei der Fahrerwahl mal ins Klo greifen, ist es auch sehr schnell so, dass die Punkte halbiert sind am Jahresende.
Ja, oft spekulieren wir darüber, Ole. Wer könnte bei Toro Rosso in das Cockpit kommen, wenn jetzt Carlos Sainz weg ist? Daniel Kiat, ob er jetzt am Ende der Saison sein Cockpit verliert, hin oder her? Wen siehst du da? Ist es dann wirklich Pierre Gasly oder könntest du dir auch vorstellen, mal wirklich jemanden von außen zu holen?
Also, naja, ich sag mal so, sie müssen es eigentlich was machen, weil so viel, ich kenne mich jetzt nicht mit dem Red Bull Nachwuchskader so gut aus, aber jemand anders außer Pierre Gasly würde mir fast nicht einfallen. Also tatsächlich würde mir aktuell keiner einfallen, der da drin ist. Christian weiß vielleicht da jemanden. Pierre Gasly ist dann natürlich die logische Wahl. Pierre Gasly hat ja auch am Wochenende jetzt sein Formel E Debüt gegeben, für Renault übrigens, glaube ich, ja. Was für Renault? Ich glaube ja. Und war da auch nicht so schlecht. Ist auch generell ein guter Fahrer, das heißt, er würde da reinpassen. Aber angenommen, jetzt Kiat würde nicht bleiben, dann wird es natürlich schwierig. Und eine andere Alternative von außerhalb sehe ich da auch nicht. Die guten Leute sind halt jetzt erstmal schon mal in der Formel 1, also Van Dorn, Verstappen, Ocon. Und dann kommt da irgendwie lange Zeit nicht jemand nach. Leclerc vielleicht noch und Giovinazzi, aber die sind ja eher im Ferrari-Lager, also nicht so ganz einfach. Oliver Rowland vielleicht oder so. Also bin da ein bisschen überfragt tatsächlich.
Ja, aber Platz 5 bis Platz 7, Christian. Dann kommen wir zu Platz 5, Williams. 40 Jahre Williams wird gefeiert. Ich glaube, es sind 40, ne? Ja, 40 Jahre Williams. Ja. Großer Kinofilm, große Doku. Freue ich mich schon sehr drauf, das zu sehen. Ich hoffe ja, es kommt auch irgendwie nach Deutschland. Da müssen wir uns mal irgendwie informieren und schlau machen. Vielleicht wisst ihr da ja mehr bei motorsporttotal.com, Formel1.de. Christian, weißt du da was?
Ja, ich habe tatsächlich einen Zugang zu dem Film. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber ich kann den nicht publik machen.
Aber vielleicht intern halten. Du weißt schon. Nein.
Es könnte sein, dass mir mal wo ein Notizzettel abhanden kommt.
Uiuiuiui, das wäre schön. Trotzdem, Williams 41 Punkte, Platz 5. Lance Stroll, den jüngsten Podestplatzierten in seiner Rookie-Saison, der es geschafft hat, aufs Podium zu fahren in Baku. Felipe Massa, der Veteran. Die beiden geben doch, muss ich sagen, auch jetzt mit der Entwicklung, auch wenn Christian Wieting das auf unserer Facebook-Seite richtig sagt, bei Stroll irgendwie schwierig ist einzuschätzen, das ergibt immer mehr Sinn, was die bei Williams machen, Christian.
Ja, bei Lance Stroll geht's mir irgendwie ähnlich, weil der Saisonbeginn war so dermaßen schlecht, dass es jetzt irgendwie noch schwerfällt, glaube ich, zu glauben, dass er das konsolidieren kann, was da seit Kanada passiert. Also auch Kanada war ja noch nicht die totale Erleuchtung, war aber irgendwie wohl ein Erlebnis, das bei ihm was gelöst hat. Dann war Baku tatsächlich richtig stark und seither fährt er ganz ordentlich, wenn auch nicht überragend. Also man muss auch die Kirche im Dorf lassen nach wie vor bei Lance Stroll. Tue ich mir sehr schwer damit, ihn zu beurteilen. Vielleicht braucht er auch einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ganz generell zu Williams finde ich aber, und das Thema hatten wir heute auch in der Redaktion gerade, lustigerweise, das ist trotzdem irgendwie enttäuschend. Also man muss sagen, Williams wird ja schon wahrgenommen als eins der Mittelfeldteams oder fast eins der kleineren Teams irgendwie in der Wahrnehmung. Das ist aber nicht so. Also die haben nach wie vor richtig dicke Ressourcen eigentlich in der Fabrik in Grove, sind gut ausgestattet, haben auch Top-Personal. Ich bin gespannt, ob Paddy Lowe da was bewegen kann mittelfristig, der ja von Mercedes gekommen ist. Also eigentlich gibt's nicht viel Grund, warum die jetzt trotzdem im Mittelfeld so ein bisschen abgedriftet sind im Vergleich zu 2014-15. Die Theorie liegt natürlich nahe, dass damals, als der Vorsprung des Mercedes-Motors einfach noch viel größer war, Williams halt auch ein bisschen profitiert hat von diesem Vorsprung auf die Teams, die einen anderen Motor hatten. Man weiß es nicht so genau, aber Platz 5 mit der Distanz zu Force India, die momentan haben, finde ich eigentlich für ein Team von der Größe von Williams enttäuschend. Meiner Meinung nach würden die dahin gehören, mindestens wo Force India steht, wenn nicht sogar so, dass man sagt, man kratzt manchmal an den Top 3. Also eigentlich da, wo sie 2014, 15 waren, da würde Williams hingehören.
Okay, Ole, ist Williams nur noch so ein Team von vielen? Ist es schon soweit?
Ja. Leider. Also die letzten Jahre, ab 2014 hatte ich dann ja wieder Hoffnung, weil da waren sie plötzlich wieder vorne dabei. Also die letzten 2,5 Jahre, sage ich mal. Und jetzt sind sie halt wieder da angekommen, wo sie davor quasi waren, mit Ausnahme von 2013, was ja wirklich grottenschlecht war. Wo Valtteri Bottas in Austin die einzigen Punkte in der Saison geholt hat. Und davor waren sie ja auch so ungefähr in dem Bereich, wo sie jetzt sind. Also schon irgendwie ein bisschen nach oben, aber halt die graue, bisschen so die graue Maus, so leider. Also gutes Team, was auch Leute irgendwie so ein bisschen ausbildet und so und was auch immer für gute Leistung gut ist. Also Nico Rosberg hat da ja auch gute Leistung gezeigt. Aber die ganz großen Zeiten sind schon lange, lange vorbei. Also seit dem Abgang von BMW damals ist da nichts mehr irgendwie. Und selbst das letzte Jahr mit BMW war ja auch nicht so gut. Und das ist eigentlich schade. Und da fragt man sich so auch, was da irgendwie falsch gelaufen ist. Weil Williams war eines der größten Teams der 80er und 90er. Also haben sich ja mit McLaren die Weltmeisterschaften geteilt. Und mittlerweile ist McLaren, gut, McLaren bekleckert sich auch nicht mit Ruhm, klar. Aber Williams ist halt mittlerweile nur noch ein Mittelfeldteam und die Rolle vorne spielen eine andere. Das finde ich so ein bisschen schade, aber ich habe ja auch wenig Hoffnung, dass es in der zweiten Saisonhälfte besser wird. Also ich glaube, die werden da bleiben, weil sie den Anschluss an Force India, glaube ich, auch verlieren werden.
Christian, woran liegt das bei Williams? Also ich habe bei Williams immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, gerade in den letzten Jahren, da wurde Entwicklung verpasst. Da wurde am Auto, man hatte die angesprochene Saison, wo man in den Top 3 war, da hatte man ein tolles Auto, ein schnelles Auto und danach habe ich persönlich das Gefühl gehabt, an dem Williams ist nichts passiert. Weder an der Lackierung ist was passiert, noch am Auto selbst, denn sie wurden immer mehr durchgereicht. Force India dagegen, da kommen wir dann gleich im nächsten Abschnitt zu, die haben sich immer mehr gesteigert, haben den gleichen Motor im Auto und bei Williams stagniert es. Und da muss man natürlich die nächste Frage stellen, hat man sich vielleicht bei der Fahrerpaarung so ein bisschen verzockt, auch wenn ich gerade gesagt habe, der Sinn wird mir immer klarer, ein Massa soll einen Stroll ja auch irgendwie ranführen an die Formel 1, aber gerade dieser Massa, hätte man da vielleicht einen anderen Fahrer nehmen sollen, der zwar auch erfahren ist, aber eben nicht Felipe Massa heißt?
Ja, ich kann deine Argumentation nachvollziehen. Ich hätte die, glaube ich, auch unterschrieben bis vor einem halben Jahr. Wenn ich jetzt aber sehe, wie gut sich Bottas eigentlich neben Lewis Hamilton schlägt, dann muss ich sagen, wertet das im Nachhinein auch so ein bisschen die Performances von Felipe Massa auf. Und von dem wiederum sagt ja Rob Smedley, der schon bei Ferrari mit ihm gearbeitet hat und jetzt bei Williams wieder, dass das der beste Felipe Massa ist, den wir je gesehen haben. Der wird natürlich auch nichts Schlechtes sagen über seinen Fahrer, das ist mir schon klar, dass man das mit Vorsicht genießen muss. Aber ich glaube tatsächlich, dass Felipe Massa gar nicht so schlecht ist. Ist jetzt auch kein kommender Weltmeister mehr. Ich glaube, da kann man sich auch drauf festlegen. Aber ich glaube, er ist auch nicht so schlecht. Ich glaube tatsächlich, dass Williams durch den Mercedes-Motor, der zum damaligen Zeitpunkt einfach extrem überlegen war, wirklich ein bisschen, wie die Engländer sagen, punch above the weight, also in einer höheren Gewichtsklasse geboxt haben, als die eigentlich waren. Ich glaube, die haben sehr viel von diesem Motor profitiert. Die waren mit Sicherheit auch chassisseitig einen Ticken besser aufgestellt, als sie das heute sind, aber ich glaube, da hat sich gar nicht so viel verändert. Ich glaube, die haben zwei goldene Jahre gehabt, die sie in erster Linie Mercedes zu verdanken haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein hartes Urteil und bestreitet auch jeder bei Williams, mit dem man darüber spricht. Nachvollziehbar würde ich auch tun, aber ich glaube, es ist schon irgendwie ein bisschen ein Kern da drin.
Okay, na, Williams, ein Traditionsrennstall, wie würde man im Englischen sagen, on the crossroads. Ja, man muss mal schauen, dass es da irgendwie bergauf geht. Bergauf ging es bei Force India. Ich habe es nicht so vorhergesehen, dass es so wird. Wir sprechen gleich aber drüber. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
meinsportradio.de goes Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Liebe Leute, ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Immer noch mit Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ein letztes Mal herzlich willkommen. Nein, wir machen ein bisschen länger. Eine halbe Stunde gibt's heute drauf. 90 Minuten Starting Grid zum Zwischenfazit der Formel 1 Saison 2017. Wir machen bei den Teams weiter mit für meine Begriffe der größten Überraschung des Jahres Force India. Sergio Perez, Esteban Ocon, zwei tolle Fahrer, ein Auto, das funktioniert, das schnell ist, das konkurrenzfähig ist, das eigentlich nur das Problem hat, dass wir mit Mercedes, Ferrari und Red Bull dieses Triumvirat oben haben, das einfach unschlagbar ist. Aber was Force India da zaubert, Christian, ich habe es persönlich vor der Saison so nicht gesehen. Ich habe, Ole, du wirst dich erinnern, großspurig gesagt, Nico Hülkenberg hat alles richtig gemacht, zu Renault zu gehen, der wird nächstes Jahr richtig durchstarten. Ich weiß nicht, wer es von euch beiden war, ob es Marcel war oder ob du es warst, die gesagt haben, na, Force India, die werden richtig stark. Und die sind stark, Christian. Ich nenne sie die größte Überraschung des Jahres, die positivste Erkenntnis des Jahres. Wie siehst du das?
Ja, das hätte ich in der Form auch nicht erwartet. Also ich konnte mir schon vorstellen, dass Force India weiter so auf Niveau Platz 5, Platz 6 ungefähr fährt, mit Toro Rosso gemeinsam. Aber momentan muss man ja ganz klar sagen, dass Force India best of the rest ist, und zwar mit ein bisschen Puffer nach hinten. Und wenn man sich jetzt rein die Punkte anschaut, fehlen da mindestens 20 Punkte aus Baku, die da liegen gelassen haben. Also im Best Case wäre es ja da sogar ein Doppelsieg geworden. Vielleicht, das können aber auch viele andere behaupten. Insofern würde ich es relativieren. Aber das ist schon echt toll, was die da auf die Beine stellen mit relativ beschränkten Mitteln. Also das Budget ist zwar jetzt mit diesem BWT-Deal, von dem wir hören, dass der irgendwo in der Region 15 bis 18 Millionen Euro bringt pro Jahr, ist natürlich ein bisschen besser als im vergangenen Jahr, aber die schwimmen nicht im Geld. Und wenn man sich dann im Vergleich dazu Teams anschaut wie Renault, wie McLaren, da liegt es natürlich auch ein bisschen am Motor, oder aber auch Williams, haben wir gesagt, die fahren nämlich mit dem gleichen Motor, dann ist das, was Force India macht, richtig stark. Und ich muss auch zugeben, Vijay Mallya hat natürlich Riesenprobleme mit seinem Geschäftsimperium. Wenn man ihm so gegenüber sitzt, wenn man ihn sieht, wirkt er auch nicht wie der totale Racing- und Business-Profi. Aber irgendwie hat er es, glaube ich, trotzdem verstanden, die richtigen Leute da zusammenzubringen. Und die Leute dieses Teams sind irgendwie der Kern dieses Erfolgs. Daran glaube ich ganz sicher, weil Force India war ja, wenn wir das Rad ein bisschen zurückdrehen, früher mal das Jordan-Team, und auch die haben es ja geschafft, mit verhältnismäßig bescheidenen Mitteln eigentlich immer ganz gut zu performen. Sind sogar mit Heinz-Harald Frenzen 99 relativ lang um die WM gefahren. Also vielleicht liegt da auch ganz viel am Personal, das in großen Teilen ja noch da ist. Die Führungsetage ist ja natürlich eine ganz andere, aber das Mechanikerpersonal, sage ich mal, teilweise auch das Ingenieurspersonal, das ist da teilweise tatsächlich noch aus den Mitte 2000er Jahren da. Und die machen alles richtig und haben zusätzlich, und das kommt natürlich on top dazu gerade, zwei richtig starke Fahrer, die zwar beide kein wahnsinnig hohes öffentliches Profil haben, die aber einfach ihren Job machen, die Punkte mitnehmen, Baku jetzt mal ausgenommen, und sich auch gegenseitig so ein bisschen pushen. Und zwei Fahrer zu haben, die punkten, ist einfach in dieser Saison, in diesem umkämpften Mittelfeld, richtig wichtig. Da muss man sich ja nur Renault anschauen im Vergleich dazu. Also Force India echt alles aus den Möglichkeiten gemacht, muss man den Hut ziehen davor.
Esteban Ocon und Sergio Perez ist das Fahrerteam bei Force India, Ole. Hast du diesen Zweikampf so eng erwartet vor der Saison? Esteban Ocon, der ja den Vorzug bekommen hat vor Pascal Wehrlein in dem Auto, was ja schon ein ziemliches Statement von Mercedes war. Der ist ja auch Mercedes Junior, und haben ja schon mal in der vorausgegangenen Ausgabe darüber gesprochen, dass es durchaus mal jemand wäre, der auch in das Werksauto steigen könnte. Hat seinen Teamkollegen jetzt auch, kann man fast sagen, endlich mal geschlagen in Großbritannien. Platz 8 auf Platz 9 Sergio Perez. In Baku gab es diesen großen Zusammenprall, sonst wäre da wahrscheinlich auch noch mehr drin gewesen. Podiumsplatz, zumindest für Sergio Perez. Diese Fahrerpaarung ist schon Gold wert, wie Christian das sagt, aber wie gesagt, enger, als ich das vor der Saison erwartet hätte.
Ja, ich auch so ein bisschen, also geht mir genauso. Das Ding ist halt, dass man Force India generell nicht so stark erwartet hätte, glaube ich. Und deswegen kommt es auch so ein bisschen überraschend. Und aber es zeigt, warum man sich für Esteban Ocon entschieden hat. Nicht für Pascal Wehrlein, glaube ich. Man weiß natürlich nicht, was Pascal Wehrlein hätte anstellen können, das ist richtig. Aber ich glaube, Esteban Ocon ist perfekt in diesem Team. Und Esteban Ocon ist ja auch neben Lewis Hamilton und Sebastian Vettel der einzige Pilot, der noch nicht ausgeschieden ist dieses Jahr. Und das spricht ja auch so seine Sprache. Und die beiden Force India waren, glaube ich, immer zu zweit in den Punkten, glaube ich. Bis auf einmal oder so in Baku, oder bis auf zweimal. Und das ist halt schon extrem beeindruckend. Und die beiden, ergänzen und duellieren sich und das ist, das hilft dem Team und das hilft auch den beiden Fahrern letztendlich. Und ja, ich bin sehr begeistert von Force India in diesem Jahr. Also die machen doch jetzt, haben nochmal einen deutlichen Schritt gemacht und machen ordentlich was her. Das da bin ich gespannt, was noch passieren wird dieses Jahr.
Christian, schau mal in deine Glaskugel, was Force India angeht. Dieses Fahrerduo Ocon Perez birgt ja natürlich auch immer viel Potenzial für Zunder im Team, ne? Und wenn es dann darum geht, wer dann am Ende vor dem anderen steht in der Fahrerwertung, da ist der Abstand auch nur 9 Punkte. Das könnte noch, das haben wir ja auch schon gesehen, für Ungereimtheiten sorgen. Was könnte das für die kurzfristig, mittelfristige Saison von Force India bedeuten?
Ich glaube, dass es bei den beiden noch im gesunden Bereich ist, die Rivalität. Also klar, das Embargo war unglücklich und da hat es dann auch von Sergio Perez den einen oder anderen Kommentar gegeben in Richtung Esteban Ocon, der Junge und er muss ein bisschen aufpassen und lernen und pipapo. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die beiden ordentlich und fair miteinander umgehen, dass die auch einen gewissen Respekt noch haben und ich glaube nicht, dass die Feuer am Dach haben im Team. Anders als bei Toro Rosso, da glaube ich, ist die Situation zwischen den beiden Fahrern schon ein bisschen verbrannt. Ich glaube, das ist im positiven Bereich. Die beiden stacheln sich an. Perez weiß, er muss Ocon schlagen, wenn er denn nochmal eine Chance irgendwo in einem besseren Team kriegen will. Und Ocon weiß, er muss Perez schlagen, wenn er denn irgendeine Perspektive haben will, beim Top-Team unterzukommen. Ich halte das für eine sehr gesunde Dynamik, die da gerade haben.
Okay, was ist eure Meinung zu Force India? Also, oder zu allen Teams bislang, die wir besprochen haben. Gleich geht's weiter mit Red Bull Racing, aber vorher natürlich für euch die Möglichkeit und ja auch das Anliegen von uns, euch zu äußern. Ja, wir wollen wissen, was denkt ihr? Was ist euer Zwischenfazit zur Formel 1 Saison 2017 vor dem Rennen in Ungarn, vor der Sommerpause? Schreibt's auf unsere Facebook-Seite. Sucht einfach mal nach Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de auf Facebook. Liked uns da. Empfehlt uns weiter bei euren Freunden, euren Facebook-Gruppen und sagt, dass es uns gibt und geht mit uns in Kontakt. Ja, gerne auch über die Rezensionen bei iTunes. Dürft ihr natürlich auch gerne da reinschreiben, wenn ihr wollt. Aber auch Lob, Kritik und Anregungen zur Sendung, am besten mit 5 Sternen. Und auch natürlich sehr gern gesehen Kommentare auf meinsportradio.de unter diesem Podcast. Immer gerne. Wir binden das dann auch in die Sendung ein. Freuen uns da, dass ihr euch damit beteiligt und ja. Das war's eigentlich dahingehend. Red Bull Racing ist das nächste Team. Es gibt 3 Teams in dieser Saison, die immer gepunktet haben. Das muss natürlich nicht bedeuten, dass immer beide Fahrer im Ziel gelandet sind. Das hat man bei Red Bull ja gesehen, Max Verstappen. Aber sie haben in jedem Rennen gepunktet. Ferrari und Mercedes ist das auch gelungen. Aber Red Bull, Christian, ist ein schwieriger Beginn für die Mannschaft, die sich, glaube ich, einige Hoffnung gemacht hat nach dem Ende der letzten Saison, da doch ein gewichtigeres Wörtchen mitzureden im WM-Kampf. Und ja, dieses Rennwochenende in England hat natürlich die Hoffnung von Red Bull auf eine Steigerung in Sachen WM jetzt wahrscheinlich nicht steigen lassen. Sie sind relativ gleich geblieben. Trotzdem 174 Punkte nach 10 Rennen. Da hat man sich auf jeden Fall mehr erhofft, ne?
Ja, und ich finde sogar, dass Silverstone tatsächlich ein relativ herber Dämpfer war für Red Bull. Weil nachdem es jetzt auf diesen Speedstrecken ganz gut lief, was man so nicht unbedingt erwartet hätte, war es in Silverstone so mit den vielen schnellen Kurven, dass die eher noch ein bisschen weiter hinten waren. Und ich glaube, das hat die ein bisschen überrascht. Ich glaube, Ungarn, wo ganz viele Kurven sind, die denen eigentlich liegen müssten, ist so ein bisschen das Rennen der letzten Chance für diese Saison. Also der WM-Zug ist eher abgefahren, davon bin ich überzeugt. Christian Horner sagt das im Übrigen auch. Helmut Marko klammert sich da noch irgendwie an einen Strohhalm, glaube ich. So richtig glauben tut das wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber es gibt noch 1-2 Rennen, die können die vielleicht gewinnen. Das ist Ungarn, das ist Singapur. Wenn es gut läuft, Selbstläufer ist es auch keiner. Aber die Saisonbilanz, und darum geht es uns ja heute, ist bei Red Bull ganz, ganz klar eine richtig herbe Enttäuschung. Weil die sind dritte Kraft, die haben teilweise sogar Schwierigkeiten gehabt, Force India jetzt zumindest locker hinter sich zu halten. Und ja, da hätte man einfach was ganz anderes erwartet. Gerade wo wir vor Saisonbeginn ja immer gesagt haben, Adrian Newey, neues Reglement, da ist quasi nur die Frage, wie oft die alle anderen überrunden werden. Also so ist es dann nicht gekommen. Ja, Riesenenttäuschung, Red Bull.
Ja, als Team eine Enttäuschung bei den Fahrern. Kann man eigentlich nicht groß von Enttäuschung sprechen, Ole, ne? Also wir haben mit Daniel Ricciardo jemanden, der bis auf 2 Rennen in jedem Rennen gepunktet hat, 2-stellig gepunktet hat. Und mit Max Verstappen jemanden, der in 5 Rennen nicht ins Ziel gekommen ist. ist natürlich für ihn persönlich bitter gewesen, weil es oft technische Schäden waren und auch bei Daniel Ricciardo waren es ja technische Schäden. Aber ansonsten, wenn die Fahrer fahren, fahren sie gut. Sie sind halt nicht schnell genug. Also das Auto, ja, das nicht stimmt. Die Fahrer. Also ja. Versteht mich nicht falsch.
Ja. Das stimmt, also da sind gerade die Rennen am Anfang das Problem gewesen, wo man das Auto nicht im Griff hätte, weil Daniel Ricciardo hat zwei Ausfälle und wäre er bei diesen Rennen dort ins Ziel gekommen, wo er so durchschnittlich ins Ziel kommt, dann wäre der jetzt auch an Valtteri Bottas dran. Das heißt, so schlecht sind die gar nicht, aber man hat sich dann natürlich mehr erhofft. Ich meine, wir haben es ja auch gesagt, ich habe ja, gut, ich habe auch McLaren als Konstrukteursweltmeister getippt, aber ich habe ja auch den Ricciardo als...
Echt jetzt? Nein, nicht wahr, oder?
Letztes Jahr. Nicht also, dieses Jahr.
Wo er vorhin noch fragte, was ich rauche. Das habe ich von ihm. Das habe ich von Ole. Ist guter Stoff. Also wenn ihr mal was wollt, schickt uns eine DM bei Twitter.
Aber wir haben ja beide Daniel Ricciardo als Weltmeister getippt.
Also, ja, wie gesagt, der Stoff ist gut. Der Stoff ist gut.
Definitiv. aber Daniel Ricciardo zeigt in diesem Jahr auch wieder, dass er ein potenzieller Weltmeister ist, in meinen Augen, weil der liefert wieder wirklich gute Rennen ab. Jetzt gerade auch das letzte in Silverstone, wo er natürlich Pech hatte, aber wirklich auch ein Wahnsinnsrennen. Und Max Verstappen hat viel Pech. Hätte er das Pech nicht, dann wäre er auch auf einem ähnlichen Niveau. Dann wären sie vielleicht auch noch ein bisschen näher an Ferrari, / Mercedes dran. Und da hofft man natürlich auf die zweite Saisonhälfte. Klar, der WM-Zug, der ist schon lange abgefahren, glaube ich. Das wird, glaube ich, nichts mehr so wie Mercedes und Ferrari fahren. Aber vielleicht können sie in gewisser Weise in der zweiten Saisonhälfte, wenn dann die Updates greifen und vielleicht auch ein bisschen mehr Power noch kommt, in den WM-Kampf vielleicht eingreifen, weil sie dann besser sind und vielleicht auch um Siege fahren. Ne? Also und nicht nur in Ungarn, sondern auch auf anderen Strecken. Das heißt, da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen. Dann wird es natürlich interessant fürs nächste Jahr. Also ich hoffe bei Red Bull auf die zweite Saisonhälfte und auf Ungarn und auf noch so ein paar andere Rennen. Da bin ich gespannt drauf, was sie da dann machen können, weil die Fahrer sind in einer wirklich guten Form.
In der vergangenen Saison hatte Red Bull eine bockstarke zweite Saisonhälfte. An die klammer ich mich auch so ein bisschen. Christian, erstmal natürlich die Frage, wie siehst du es für den weiteren Saisonverlauf von Red Bull? Bist du da auch bei der zweiten Saisonhälfte ein bisschen optimistischer? Und die zweite Frage, wir haben es bei Toro Rosso mit so ein bisschen Vertragsfahrerproblemen zu tun bei Red Bull. Max Verstappen, der sich ja nach dem Spielbergrennen dann doch beschwert hat darüber, was da so läuft bei Red Bull. Hast du da neue Informationen seitens Helmut Marko bekommen, was da besprochen worden ist?
Nicht wirklich neue Informationen, aber die Aussagen, die vor der Kamera abgeben, sind ja relativ klar. Also die wollen weitermachen mit den beiden Fahrern. Die Verträge sind wasserdicht, was in der Realität heißt, da muss jemand schon wirklich viel Geld auf den Tisch legen, damit man einen von den beiden rausspringen kann vielleicht. Ich glaube, dass es bei Max Verstappen tatsächlich nicht genug Geld gibt, dass man auf den Tisch legen könnte, erst dass Red Bull den freigeben würde. Weil da kommt nicht nur dazu, dass man einerseits einen guten Fahrer abgibt, sondern auch noch, dass man die Konkurrenz mutmaßlich damit stärkt. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass die dieses Juwel Max Verstappen, der ja auch für die Vermarktung ein Traum ist, und auch Danny Ricciardo natürlich, ja, also der ja immer lacht und immer perfekter Entertainer ist und das noch dazu authentisch macht und nicht irgendwie gekünstelt. Die haben eigentlich die perfekten Fahrer. Ich wüsste auch nicht, warum Red Bull daran was ändern sollte. Zur zweiten Saisonhälfte, ich glaube, sehr viel schlechter wird es aus Red Bull-Sicht nicht werden. So gesehen kann es eigentlich nur aufwärts gehen. Zumal auch tendenziell ein paar Strecken kommen, die denen halt entgegenkommen müssten. Also Suzuka ist auch noch so eine neben denen, die wir schon genannt haben, wo viele schnelle Kurven sind, wo es natürlich auch ein bisschen um Power geht, aber in erster Linie um die aerodynamische Effizienz. Also da gibt schon noch was die tun können. Und ich glaube, ja, schlechter als die erste Saisonhälfte kann es nicht werden. Worauf ich mich jetzt tatsächlich festlegen würde, ist, dass Max Verstappen noch ein Grand Prix gewinnt in diesem Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der kein Rennen gewinnt.
Das ist eine Ansage, ich glaube, die könnte eintreffen. Vielleicht ja schon in Ungarn, ne? Also wer weiß, ob die Strecke nicht Red Bull besonders gut liegen könnte. Und dann ist Max Verstappen, glaube ich, auch dran. Ja, ich glaube, da können wir alle mitgehen. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter mit dem kleinen Zwischenfazit unserer Saison 2017 hier in der Formel 1 mit den beiden Top-Teams, Mercedes und Ferrari. Bleibt also dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Extraportion Starting Grid hier auf meinsportradio.de. Formel 1 ist das Thema. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll ziehen das Zwischenfazit der Saison 2017 auf Wunsch von Christian Wieting. Machen wir das, der auf unserer Facebook-Seite nach dem Rennen in Österreich danach gefragt hat. Und jetzt ist es soweit. Und ja, wir kommen zu den beiden Top-Teams. Die Teams, die natürlich das Nonplusultra in der Formel 1 sind, beginnen mit Ferrari, aktuell Zweiter in der Konstrukteurswertung, stellen aber aktuell mit Sebastian Vettel den Ersten in der Fahrerwertung. Hat nur noch einen Punkt Vorsprung vor Lewis Hamilton und vor dem Rennen, Christian, hatten wir natürlich einen Knackpunkt und zwar den Undercut und den hat Ferrari versucht und sich kapital verzockt. Ja, Räikkönen und Vettels Reifen sind am Ende des Rennens denen um die Ohren geflogen. Für Kimi war es noch nicht so schlimm, obwohl der lag auf Platz 2, war dementsprechend angefressen, dass es am Ende nur Platz 3 wurde für Max Verstappen, sei schon. Naja, Zukunftsaussichten schon hier für Ferrari. Aber für Sebastian Vettel war es am Ende Platz 7 und das tut natürlich im WM-Kampf richtig weh. Trotzdem, glaube ich, kann man sagen, vielleicht kannst du erst was zu dem Undercut sagen und dann zur Performance von Ferrari generell, die natürlich, finde ich, die Saison sensationell ist. Also ich freue mich, dass die Roten wieder da vorne stehen.
Ja, also erstmal zum Thema Undercut vielleicht. Wir wissen ja noch nicht mit Sicherheit, dass diese Reifenplatzer am Ende daran lagen, dass Ferrari relativ früh an die Box gekommen ist und vielleicht auch ein bisschen früher als geplant, weil Pirelli das noch untersucht. Also das Einzige, was Pirelli am Sonntag direkt gesagt hat, war, dass die Ursachen, so wie es nach den ersten Erkenntnissen aussieht, bei beiden unterschiedliche waren. Und die Lebensdauer der Reifen war ja auch, glaube ich, um 5-6 Runden unterschiedlich. Also das kann wohl so stimmen. Wir haben aber letztendlich noch keinen Dunststand heute, ob da irgendwie ein Ruckteil im Spiel war oder Verschleiß auf der Lauffläche. Wir wissen es nicht genau. Insofern wäre es vielleicht auch falsch, darüber zu spekulieren, dass der Undercut letztendlich in die Hose gegangen ist, weil ich glaube, da sollte man vielleicht das Untersuchungsergebnis von Pirelli erst abwarten. Generell zur Performance von Ferraris zu sagen, dass das natürlich so wie Red Bull ein bisschen negativ enttäuscht hat. Ferrari natürlich eine angenehme Überraschung ist. Also ich glaube, es haben ja tatsächlich viele erwartet, dass Ferrari das einigermaßen auf die Reihe kriegen wird, aber jetzt haben sie es tatsächlich geschafft, das muss doch erstmal hinbiegen. Ich war ein bisschen skeptisch vor Saisonbeginn, muss ich zugeben. Ich glaube, dass eins der großen Geheimnisse war, dass Ferrari dieses Jahr so schnell gemacht hat, also sicher nicht das einzige, ich möchte das nicht darauf reduzieren, aber schon einer der Schlüsselfaktoren, diese Ölbeimengung zum Benzin, über die ja relativ viel gesprochen und geschrieben wurde in den letzten Wochen und Monaten. Das hat die FIA dann ab einem gewissen Punkt, das war, glaube ich, vor Baku, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, oder vor Kanada, haben die das abgedreht mit zwei technischen Formulierungen, Technical Directives, wie man im Englischen sagt. Und seither hat Ferrari im Vergleich zu Mercedes einen kleinen Schritt zurückgemacht. Also ich glaube, dass Ferrari dieses Beisetzen von Öl zum Benzin noch, ich glaube, dass das auch Mercedes gemacht hat, aber ich glaube, dass bei Ferrari noch ein bisschen feiner ausjustiert war und dass das denen ein bisschen mehr wehgetan hat als Mercedes. Jetzt gerade haben die wieder ein Motoren-Update gebracht, irgendwo zwischen 15 und 25 PS, so schreibt man. Können wir natürlich nicht ganz beurteilen, aber sind nach wie vor dabei. Also auch in Silverstone hat ja nicht viel gefehlt auf die Performance von Mercedes, wenn man jetzt mal den Überfaktor Lewis Hamilton abzieht. So gesehen glaube ich, dass das eine richtig coole zweite Saisonhälfte werden kann, aus Ferrari-Sicht auch. Es wird aber auch nicht einfach. Also gerade weil Sebastian Vettel jetzt die Punkte verloren hat in Silverstone, er hat ja noch nicht komfortablen, aber er hat ein bisschen Puffer gehabt, der ist jetzt weg. Jetzt beginnt es quasi nochmal bei Null und das wird richtig spannend. Ich glaube, es wird eine Challenge für Ferrari, weil Mercedes erfängt sich gerade so ein bisschen und kommt wieder besser auf die Füße, als sie das schon mal waren. Aber Ferrari ist auf einem guten Weg und bis jetzt, glaube ich, haben die Erwartungen voll erfüllt.
Ole, deine Einschätzung zu Ferrari?
Ferrari, könnte man sagen, ist das Team der Stunde in Anführungsstrichen, weil Ferrari ist letztendlich das Team und Sebastian Vettel insbesondere der Fahrer, der die WM überhaupt spannend macht, ja. Also wir haben es ja beim ersten dann gesehen, sensationeller Sieg von Sebastian Vettel. Und da hatte man dann so wirklich dann die Hoffnung, dass es dieses Jahr nicht so langweilig wird. Und die ist auch eingetreten. Also es ist dieses Jahr alles andere als langweilig, die WM. Ich glaube nur, dass aktuell das Pendel da tatsächlich zu Mercedes wieder ausschlägt. So gefühlt. Auch wenn Ferrari dann natürlich vorne dran ist und Kimi Räikkönen ja beim letzten Rennen auch eine super Leistung gezeigt hat. Also danach war er nicht so gut drauf bei einer Siegerehrung, sage ich mal. Aber allgemein Sebastian Vettel ist wirklich angekommen bei Ferrari und Ferrari hat aus den Fehlern zum Großteil gelernt und ist dieses Jahr wirklich dran und das finde ich sehr gut. Also Ferrari kann man eigentlich nur loben, weil diese Leistung zu erbringen und mit Mercedes um die WM zu kämpfen, das ist wirklich, wirklich was. Da gehört schon einiges zu, wenn man sich die anderen vergangenen Jahre angeguckt hat. Sie müssen sich halt jetzt strecken. Also Ungarn wäre zum Beispiel ein Rennen, was man gerne gewinnen sollte, wenn man da weiterkämpfen will um die WM. Denn Mercedes hat ja zwei starke Fahrer und Ferrari irgendwie nur so ein bisschen anderthalb. Gerade Valtteri Bottas ist so ein bisschen der Mann der Stunde, habe ich so das Gefühl. Und ja, das wird noch eine spannende zweite Saisonhälfte. Ich bin von Ferrari sehr angetan dieses Jahr, also freue mich, dass sie so gut sind.
Vielleicht noch, bevor wir gleich zu Mercedes kommen, Christian, eine Frage zu Sebastian Vettel. Mein Vater war heute zu Besuch und als wir über das Rennen gesprochen haben, sagte er nur, wenn der Vettel nicht aufpasst, wird der noch gesperrt. Könnte sich Sebastian Vettel mit seiner Aktion in Baku am Ende... Und wir wissen, dass Sebastian Vettels Nervenkostüm in manchen Situationen nicht das Beste ist, eventuell selbst zerschossen haben, also seine WM-Hoffnung, denn nehmen wir jetzt mal an, ihm dreht nochmal irgendwas durch im Kopf, eine Sicherung brennt durch, dann wird er echt gesperrt für ein Rennen und das wären wirklich sehr bittere Punkte, die er da verlieren würde. Oder glaubst du, dass er jetzt so cool bleibt und das so läuft, weil dieses Duell gegen Max Verstappen, das hätte auch anders ausgehen können. Und dann wäre er gesperrt worden für Ungarn, da bin ich mir sicher.
Ich glaube, dass der innerlich kocht und brodelt, aber ich glaube, dass man ihn von allen Seiten so bearbeitet hat und vorbereitet hat, dass er jetzt versucht, das in sich irgendwie zu kontrollieren. Also ich glaube nicht, dass das tatsächlich droht, dass er nochmal irgendwo so durchbrennt. Innerlich ja, das glaube ich tut er alle 15 Minuten, wenn der im Rennauto sitzt, aber ich glaube, er kann es nach außen zumindest kontrollieren. Was natürlich echt spannend wäre, wenn es so richtig um die WM geht dann in den letzten 3-4 Rennen und dann passiert irgendwas Unfaires von Lewis Hamilton, dann ist es natürlich spannend, ob er sich da auch noch beherrschen kann. Also da würde ich jetzt wieder nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber das ist halt alles sehr spekulativ. Momentan hätte ich das jetzt nicht auf dem Zettel, um ehrlich zu sein, dass da eine Sperre von Sebastian Vettel eine Rolle spielen kann. Es wurden ihm ja auch vor Silverstone wieder Strafpunkte gestrichen, also da ist er aus der ganz akuten Zone erstmal raus. Von daher, nee, glaub ich nicht, dass das eine Rolle spielen wird im WM-Kampf.
Okay, alles klar. Dann kommen wir zum derzeitigen Top-Team, logischerweise, schon die letzten Jahre immer die Nummer 1 gewesen, Mercedes, AMG, Petronas mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, zwei Fahrer, die beide Weltmeister werden können, Ole. Und Lewis Hamilton wollte nach Nico Rosberg, glaube ich, einen Fahrer haben, den an seiner Seite, der ihm schön zuspielt, der für ihn das ein oder andere Monster Energy trägt und dann am Ende dafür sorgt, dass er ganz entspannt Weltmeister wird. Und dann kam Valtteri Bottas und wir sagten vor der Saison noch, oh, das ist so einer, der macht das schon. Ja, das ist ein solider Fahrer, pipapo. Und jetzt hat er nur 22 Punkte Rückstand auf Lewis Hamilton und nur 23 Punkte Rückstand auf Valtteri Bottas. Und Christian Wieting sagt hier bei Facebook auch, der könnte noch richtig gefährlich sein. Er wird in der WM noch mitspielen und am Ende wird er vielleicht noch Weltmeister. Ja, das wäre, glaube ich, für Lewis Hamilton der Super-GAU.
Ja, dann gräbt er sich erstmal ein Jahr ein, glaube ich.
Das glaube ich auch.
Dann wird er erstmal nicht sehen, wenn er schon wieder von seinem Teamkollegen geschlagen wird und dann noch von jemandem, mit dem man das nicht rechnet. Aber ich glaube, bevor es dazu kommt, spricht Mercedes eine Teamorder aus, damit das nicht passiert. Ja, Valtteri Bottas, ich bin sehr begeistert von Valtteri Bottas. Ich habe es ja eben schon gesagt, der Mann der Stunde eigentlich. Also der ist ja wirklich top in Form. Das hat man ja auch wieder in Silverstone gesehen. Also ohne die Rückversetzung, glaube ich, hätte hier ja auch vielleicht sogar um den Sieg mitfahren können. Ne? Also er hat dann natürlich so ein bisschen Hamilton in die Karten gespielt nach dem Boxenstopp, weil die ein ganz anderes Rennen gefahren haben im Prinzip. Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt, und ich habe es ja auch gerade schon gesagt, Mercedes hat sich so ein bisschen gefangen, und das Pendel schlägt so ein bisschen in Richtung Mercedes, dann ist es nicht mehr so weit für Valtteri Bottas, und dann könnte das hinten raus noch ein spannender WM-Kampf zwischen den beiden werden. Und ich glaube, dass Valtteri Bottas dann nicht einfach sagen wird, ach du, Luis, Mensch, gewinn du doch mal bitte. Weil so schätze ich ihn nicht ein. Er ist zwar ruhig und bedacht, aber er bringt halt seine Leistung, und im entscheidenden Moment will er dann natürlich auch Weltmeister werden, und er wird dann jetzt die Chance, Weltmeister werden zu können. Das hat er, glaube ich, am Anfang nicht so. Und Valtteri Bottas ist da, und das ist, glaube ich, auch ein guter Gegner für Lewis Hamilton. Lewis Hamilton versteht sich, glaube ich, mit Valtteri Bottas ein bisschen besser noch als mit Nico Rosberg. Also
gutes
hat er
Wort,
auch,
noch.
ist wichtig, glaube ich, an dieser Stelle. Hat er auch am Wochenende gesagt, so nach dem Rennen, super Leistung von Valtteri, und lobt ihn ja auch immer, weil aktuell ist er eben noch nicht gefährlich, aber am Ende des Jahres, wenn es in Abu Dhabi um die WM geht, findet er ihn vielleicht dann auch nicht mehr so klasse.
Spinnen wir das? Ja, bitte.
Ja? Entschuldigung. Und ich wollte noch kurz zu Lewis Hamilton sagen, Lewis Hamilton ist ja so ein bisschen so ein gemischtes Jahr für ihn. Also erstens, er kämpft natürlich um die Weltmeisterschaft, aber so dominant wie in den Jahren vorher ist es nicht. Aber er wirkt auch so ein bisschen ruhiger als in den Vorjahren, weil, glaube ich, auch Nico Rosberg nicht mehr da ist. Ich glaube, das kommt ihm wirklich zugute.
Ja, das stimmt. Das ist nämlich echt mir auch aufgefallen, dass Lewis Hamilton sehr mit sich im Reinen wirkt, Christian. Trotzdem, spinnen wir das Ganze mal weiter. Schauen wir mal so ein bisschen auf Ungarn. Man stelle sich mal vor, Lewis Hamilton scheidet aus. Ich erinnere da an Malaysia letztes Jahr. Und Valtteri Bottas gewinnt das Rennen. Dann überholt Valtteri Bottas Lewis Hamilton noch vor der Sommerpause. Und ich glaube, dann beginnt das Rattern bei Lewis Hamilton.
Ja, also mag sein, und ich bin auch überrascht davon, dass das Valtteri Bottas jetzt so weit vorne mitmischt. Aber ich glaube, gerade Silverstone hat gezeigt, warum Bottas letztendlich trotzdem keine Chance hat, Weltmeister zu werden. Weil für mich gab es eine Schlüsselszene. Erstens mal das Qualifying, wo Lewis Hamilton vom reinen Speed her um Welten überlegen war trotzdem. Also wenn es drauf ankommt, kann er schon ein bisschen mehr scheffeln. Aber die Schlüsselszene für mich war im Rennen, als Bottas unmittelbar hinter ihm lag und Hamilton dann über Funk gesagt hat, ich zieh den jetzt. Weil das hätte er mit Nico Rosberg nie und nimmer gemacht in 100 Jahren. Und ich glaube, der Grund dafür ist, warum er bei Bottas bei solchen Geschichten kooperativ ist, A, natürlich, dass er helfen wollte, dem Vettel Punkte wegzunehmen. Aber selbst dann hätte er das bei Rosberg nicht gemacht in der vergleichbaren Konstellation, sondern einfach, ich glaube, er wusste, dass Nico Rosberg ihm gefährlich werden kann, weil, ich meine, die sehen ja Daten, die fahren im gleichen Auto nebeneinander, also die sehen das, der kann das ein bisschen besser einschätzen noch als wir von außen. Und ich glaube, Hamilton weiß tief in sich drin, dieser Valtteri Bottas, auch wenn der mal einen Lauf hat, aber so richtig gefährlich werden kann mir der nicht. Wenn ich abliefere, was ich abliefern kann, dann bin ich besser als der. Das weiß er, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Valtteri Bottas jetzt einige Rennen gehabt hat, die ganz gut für ihn gelaufen sind. Lewis Hamilton hingegen hat so ein bisschen Pech gehabt. Und trotzdem ist Lewis Hamilton immer noch fast einen Sieg voraus. Kann sein, dass Valtteri Bottas irgendwann mal vorbeizieht nach Punkten, aber am Jahresende, wenn sich dann Glück und Pech auch so ein bisschen ausgleichen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Bottas vor Hamilton liegen wird. Also ich glaube, trotzdem, Hamilton hat einfach noch ein bisschen mehr Talent. Aber nochmal, das ist jetzt Kritik auf unfassbar hohem Niveau, weil Bottas ist also tatsächlich fast gleichwertig, und auch die Trainings in Silverstone waren ja ganz gut, ja. Also der ist da auch, glaube ich, Bestzeit mal gefahren, und so übers ganze Wochenende, er kommt immer näher ran und ist eigentlich genau das, wofür man ihn geholt hat, nämlich eine Nummer 2, die aber fast so schnell ist wie die Nummer 1 und einigermaßen kooperativ dabei ist. Also ich glaube, du kannst dir keinen besseren Teamkollegen für Lewis Hamilton wünschen, so vom Profil her.
Ja, weil er ihn auch fordert, ne? Also er muss natürlich auch richtig, schon ein bisschen genau. Feuer machen für Lewis Hamilton. Ich glaube, das braucht er auch, aber nicht zu viel Feuer, denn am Ende verbrennt es ihn dann doch nochmal, so wie gegen Nico Rosberg letztes Jahr. Das will er natürlich nicht. Hat man eigentlich Niki Lauda ruhig gestellt, Christian? Der sagt gar, also ich höre den sehr selten.
Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es möglich ist, einen Niki Lauda rückzustellen.
Weil das Team wirkt viel ruhiger zurzeit. Einfach Toto Wolff, das ist natürlich der Profi, der Medienprofi, ist ja ganz klar, aber trotzdem, wenn Niki Lauda mal dazwischen sägt und irgendwas sagt, was irgendwie unbedacht ist, gut, zurzeit gibt's keinen Grund, unbedachte Sachen zu sagen seitens Lauda, aber allgemein habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die TV-Präsenz und die Interview-Präsenz von Niki Lauda ein bisschen zurückgefahren worden ist. Vielleicht auch so ein bisschen das Ergebnis dessen, dass man ein bisschen mehr Ruhe im Team haben wollte, weil es durch Lauda Äußerung dann doch hin und wieder mal unruhig wurde?
Ja, also ich glaube, den Leuten bei Mercedes ist schon bewusst, dass es nicht hilfreich ist, wenn Niki Lauda vor die Kamera geht, ohne dass er vorher gebrieft wurde. Aber ich glaube, der Lauda ist halt auch einfach zu lang dabei und zu sehr Ikone, als dass man ihm das wirklich unterbinden kann. Vielleicht hast du recht mit deiner Beobachtung. Ich weiß nicht, ob da ein System dahinter steckt. Ich würde es jetzt eher als Zufall einstufen. Aber ich habe tatsächlich mir nicht darüber Gedanken gemacht, muss ich ehrlich zugeben.
Ole, du verfolgst die TV-Bilder in Deutschland ja auch. Ist das, oder sehe ich nur ich das so, dass man Lauda weniger sieht?
Nee, man sieht ihn schon wenig. Ich glaube aber, das liegt einfach daran, dass Nico Rosberg jetzt nicht mehr im Team ist und dass es diese Spannung zwischen den beiden Fahrern nicht mehr gibt. Und dass zwei Fahrer wirklich auf dem, ich will ja eigentlich identischen Niveau, so minimaler Unterschied vielleicht, sind. Und da ist immer jedes Wochenende irgendwie so Spannung gibt und man die Angst hat, dass diese vielleicht wieder ineinander fahren oder so. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man jetzt mit Ferrari einen gemeinsamen Gegner hat. Dann sind wir da vielleicht alle auf derselben Seite. Also es wirkt schon so, dass sie ruhiger geworden sind. Ich hoffe nur, dass tatsächlich, wenn Lewis Hamilton die Weltmeisterschaft gewinnt, dass er Valtteri Bottas nicht die Kappe mit der Nummer 2 hinwirft.
Ja, nochmal macht er das bestimmt nicht. Das war unser kleines Zwischenfazit zu Teams und Fahrern. Gleich natürlich noch ein ganz kurzer Blick auf die Formel 1 im Generellen. Ja, neues Reglement, neue Eigentümer mit Liberty Media, alles ein bisschen frischer, ein bisschen fannah. Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Auch da ist ein Zwischenfazit zu ziehen. Natürlich für euch nochmal die Bitte, dass ihr euch an der Diskussion beteiligt. Was sagt ihr zu den Teams, zu den Fahrern, zu dem, was wir gesagt haben? Sagt uns das auf unserer Facebook-Seite, in den Kommentaren auf meinsportradio.de unter diesem Podcast, gerne auch über Twitter, @ks_0811 ist mein Twitter-Handle, Mike Weiß, MIKEVICE, der von Ole Waschkau, und Christian Nimmervoll erreicht ihr unter MST_ChristianN, und @meinsportradio ist das von meinsportradio.de. Wenn ihr da mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt den Hashtag StartingGridMSR, und nach einer kurzen Pause geht's dann nochmal kurz weiter hier mit StartingGrid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Dann unsere Meinung zur Formel 1 generell. Also, bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal kurz zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Christian Nimmervoll, Kevin Scheuren, mein Name und Ole Waschkau. Zwischenfazit zur Formel 1. Ein bisschen länger heute als sonst, aber ich glaube, das lohnt sich. Und Christian, es lohnt sich auch Formel 1 zu gucken dieses Jahr, ne? Mit dem neuen Reglement, die flacheren, aggressiveren Autos, breitere Reifen. DRS ist nicht mehr so wichtig, um zu überholen. Das Können des Fahrers ist wichtiger, die Konzentration, Ausdauer. Und das macht die Rennen insgesamt jetzt außer den Langweilern in Österreich und Großbritannien generell dann doch spannender, weil es einfach doch mehr auf den Fahrer ankommt, ne?
Super. Also ich finde auch, das ist eine echt gute Mischung, die wir da jetzt haben. Die kann Ross Brawn mit seinen Leuten sicher noch im einen oder anderen Punkt feintunen. Da denke ich vor allem an Vor-Ort-Erlebnis, was den Sound angeht. Aber so rein, was die Action auf der Rennstrecke angeht, finde ich, dass das jetzt echt ein guter Kompromiss ist. Aus einerseits, dass man noch überholen kann, wenn man den schneller ist, aber es auch nicht zu leicht ist. Finde ich cool. Die Autos sind spektakulär. Die kann man vielleicht kosmetisch noch ein bisschen anpassen mit diesen unsäglichen T-Wings und Sharkfinnen da hinten. Aber das ist doch alles in eine echt gute Richtung. Also irgendwie, man vergisst ja schon, wie das letztes Jahr war teilweise, aber ich würde mal gern wieder gegenüberstellen. Schmale Reifen, schmaleres Auto mit den jetzigen Dingern, ja, finde ich echt cool. Nee, ist absolut ein Schritt in die richtige Richtung gewesen.
Dann vielleicht noch ganz kurz eine Einschätzung von dir zum Shield, was getestet worden ist in Großbritannien. Das sah für mich noch nicht ganz ausgereift aus und wirkte auch irgendwie nicht passend zum Auto.
Ja, Sebastian Vettel hat ja auch gesagt, ihm ist schwindelig geworden davon. Es muss echt schlimm sein, wenn
jetzt ist Christian
fast schnell schwindelig wird davon.
Du warst kurz weg, aber mach weiter.
Vielleicht hat er da auch, Vielleicht hat der Sebastian Vettel da auch ein bisschen übertrieben. Ich weiß es nicht genau, weil er, glaube ich, nicht der größte Freund von diesem Shield ist. Grundsätzlich sieht optisch ein bisschen hübscher aus als Halo, finde ich. Und ja. Es lässt sich wohl nicht vermeiden, dass es irgendwann in die Richtung geht, Cockpitschutz. Ich persönlich halte es da mit Fahrern wie, ich glaube, Nico Hülkenberg ist einer, der sich relativ klar dagegen bekennt. Ich bin da Purist und würde sagen, Formel 1 muss offen bleiben. Aber wenn es denn schon in die Richtung geht, dann dieses Shield eher verfolgen als das Halo, weil das ist wirklich katastrophal optisch.
Ja, ich bin da auch bei dir, Christian. Also für mich muss die Formel 1 auch offen bleiben am Kopf. Ole, vielleicht noch bei dir hier eine kurze Einschätzung. Wie siehst du es aus Fansicht? Was machen die neuen Eigentümer gut in Sachen Formel 1?
Ja, sie öffnen die Formel 1 wieder und versuchen die Formel 1 in neue Sphären zu hieven, weil vorher war es ja lange Zeit so, dass es sehr abgeschlossen war und natürlich Bernie Ecclestone in erster Linie an dem Geld der Promoter irgendwie interessiert war. Und das ist bei Liberty Media nicht ganz so. Die sind natürlich auch an Geld interessiert, aber sie finden, glaube ich, andere Wege, um noch mehr Geld verdienen zu können und alle anderen damit einbeziehen zu können und sehen die Chance gerade auch zum Beispiel in den USA oder in anderen Märkten und durch Promotion-Ideen wie jetzt zum Beispiel das Ding in London und so weiter. Und die gehen, glaube ich, einen neuen Ansatz und der ist sehr gut. Und übrigens, Christian, wenn du mal wirklich die Autos vergleichen möchtest zwischen letztes Jahr und diesem Jahr, mach es nicht. Immer wenn ich es sehe, erschrecke ich mich. wie die tatsächlich aussahen. Ne? Also das ist wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich. Ich bin wirklich ein Fan der neuen Formel 1 in Anführungsstrichen und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre da kommt. Das Shield bzw. Cockpit Shots wird natürlich unausweichlich sein. Auch kein großer Fan davon bin. Ich finde aber, wenn man diese Shield Scheibe nimmt und die gut in das Auto einarbeitet, wird das letztendlich dann auch ganz gut aussehen. Dieser Prototyp war natürlich noch nicht die Offenbarung, sah aber besser aus als Halo.
Das ist
wahr. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre passiert. Also ich glaube, da liegt eine große Zeit vor uns.
Man sieht es auch in den Quoten, die Formel 1 kommt wieder an. Bei RTL gibt es immer nur Steigerungen, ja, quasi. Ich glaube, bis auf ein, zwei Ausnahmen sind die Quoten immer besser geworden. Und das ist ein positives Zeichen. Nächstes Jahr dann ja auch wieder Formel 1 in Deutschland. Aber das nächste Rennen steht an in Ungarn und zwar am nächsten Wochenende. Dann werden wir natürlich auch wieder hier bei Starting Grid darauf hinaus vorausschauen und dann auch zurück. Und dann in der Sommerpause auch einiges für euch im Petto haben. Also es bleibt interessant. Abonniert uns bei iTunes, lasst uns eine Rezension da, erzählt uns, was wir gut machen, was wir schlecht machen und ja, generell natürlich lieber, was wir gut machen. Ne? Euch gefällt es ja auch, wenn wir da über die Formel 1 sprechen, auch wenn es mal kontroverser ist, aber so muss das auch sein. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören, bedanke mich auch beim Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com Formel 1.de, Christian Nimmervoll, Dankeschön.
Bitte gerne, wie immer Spaß gemacht.
Und Ole Waschkau, du hast das letzte Wort.
Ja, mir hat auch wie immer Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen näher bringen, wie wir die Formel 1 aktuell sehen. Deswegen auch 90 Minuten, also da habt ihr genug zum Hören, denke ich mal, gehabt, auch als Überbrückung für Ungarn dann. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und ich hoffe, wir hören uns nie wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.